96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Minute. Heute mit der zweiten Ausgabe von Zu Gast bei der 96. Minute. Ich sitze hier mit Hannes und unserem Ehrengast, den ich mit fünf Fakten einleite, bevor ich ihn begrüße. Hier sitzt nämlich ein gebürtiger Niedersachse und ein Spieler, der tatsächlich 494 Einsätze für 96 ungefähr bestritten hat und damit auf Platz 2 der ewigen Rekordspieler von 96 ist. Er hat insgesamt 30 Jahre Arbeit in unseren geliebten Verein reingesteckt und ist bis heute bekannt als Pokalheld. Wir begrüßen ganz herzlich Jörg Sievers. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, hallo.
Stimmt da alles, ne?
Ja, stimmt da alles. Jetzt könnte ich sagen, ja, es waren aber 30,5 Jahre, aber ich will ja nicht kleinlich sein.
Ja, doch. Wir glauben, wir hätten auch 15 Fakten aufzählen können, die für dich gesprochen hätten. Wir mussten uns auf 5 beschränken.
Genau. Ja, als wir dich vor ein paar Wochen angeschrieben haben und angefragt haben, war es noch relativ ruhig um dich. Und das hat sich, jetzt in der Zwischenzeit geändert. Du hast ja tatsächlich ein neues Spielfeld gesucht, was du bespielen möchtest. Du kandidierst als Bürgermeister in Springe.
Ja, Stand heute bin ich noch der Kandidat für die Kandidatur. Übermorgen ist dann diese sogenannte Aufstellungsversammlung, wo dann eben ich meine Kandidatur eben bestätigen lasse von der Partei. Ich hoffe, das funktioniert auch, gehe auch davon aus und von daher, ja, werden dann die nächsten Monate ein wenig aufwendiger.
Oh, auch eine wichtige Woche dann für dich.
Ja, aber ich denke schon, dass es relativ problemlos über die Bühne gehen wird. Es gibt auch in dem Bereich eine Findungskommission und die Findungskommission ist auf mich gekommen und wird mich vorschlagen und bis jetzt gibt es auch keinen Gegenkandidaten und von daher glaube ich schon, dass es eher ein entspannter Abend wird.
Es traut sich auch keiner gegen dich in den Ring zu gehen, glaube ich.
Wie kam es zu diesem Schritt? Ein Reiz der neuen Aufgabe oder gibt es tatsächlich konkrete Themen, die dir so auf der Seele brennen, die du angehen möchtest? Oder wie kam es dazu, dass du diesen Schritt jetzt gehst?
Es ist so, dass ich schon eigentlich ewig politisch interessiert bin. Die Politik wird dann aber ja durch den Fußball komplett mal überdeckt, weil beides zusammen, das geht nicht. Und jetzt, wo ich eben nicht mehr im Profifußball tätig bin, kann man schon mal darüber nachdenken. Und das war am Ende auch eine spontane Entscheidung, als ich gesehen habe, okay, der Bürgermeister, der aktuelle, kandidiert nicht mehr. Die CDU hat noch keinen Kandidaten. Von daher war dann halt, ja, ist ein relativ kurzer Weg und auch eine schnelle Entscheidung von beiden Seiten, dass wir das versuchen wollen.
Und Springe, weil du in der Region da lebst oder wie kam es dazu?
Ja, ich bin in Springe jetzt seit einem Dreivierteljahr mit meiner Familie. Ich war vorher auch schon mal 6 oder 7 Jahre im Springer, im Dorfleben, ja. Sozusagen im Springer, ja. Raum, was ja dazu gehört. Also von daher kenne ich Springe ganz gut und die Gegend gefällt mir auch sehr gut. Und wir haben da jetzt ein Haus gekauft, ja, vom Dreivierteljahr und sind da total sesshaft und sehr glücklich. Und ja, wenn man dann im hohen Alter, so wie ich, dann auch mal ist, dann kann man auch mal in die Politik gehen und auch mal so ein bisschen versuchen, etwas zu wagen.
Nutzt da die Bekanntheit? Glaubst du, dass dir das da viel bringt, dass man dich kennt in der Region?
Naja, viele Politiker müssen ja versuchen, irgendwie ihre Bekanntheit erstmal aufzubauen. Das muss ich nicht unbedingt tun. Ich muss eher vermitteln können, warum ich dann nach dem Profi-Sportlerleben jetzt plötzlich Politik machen möchte oder ein öffentliches Amt anstrebe. Aber auch das, glaube ich, ist vermittelbar.
Gibt es denn Themen, die dir da so als erstes auf der Seele brennen, die du angehen möchtest, für die du antrittst sozusagen?
Ja, grundsätzlich schon, aber das werde ich jetzt hier noch nicht sagen.
Kommt dann im Wahlkampf.
Sehr gut.
Aber wir haben uns gefragt, um jetzt so langsam zum Sport dann auch überzugehen, weil du sagtest, Politik und Sport, das geht nicht zusammen, aber dann so als Bürgermeister, ich meine, hast ja jetzt noch einen Weg zu gehen, aber ist das was, was man dann doch irgendwann, wenn man dann in der Politik ist, auch verbinden könnte? Also auch sportliche Themen in Springer angehen zu können?
Ich glaube, sportliche Themen sind nicht das Haupt- oder das Kernthema in Springer. In Springer gibt es viele Fußballvereine, es gibt viele, das Handball ist ja eigentlich eine Handball-Hochburg irgendwann mal gewesen. Ich bin auch eigentlich fast jedes Wochenende in der Handballhalle, weil meine Kinder Handball spielen.
Wie heißt der Verein da?
Meine Kinder spielen bei der HSG Springe.
Okay.
Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass der Sport absolut am Vordergrund steht. Nein, das sicher nicht.
Okay. Ja, Jörg, also wir sind Kinder der 90er. Ne, und sind absolute 96-Fans schon immer und haben aber relativ spät erst dich in deiner Karriere erwischt sozusagen. Wir haben dich, glaube ich, beide noch im Tor stehen sehen, aber die wirklich großen Highlights deiner Karriere haben wir verpasst. Und viele Hörer von uns sind sogar noch einen Ticken jünger. Das heißt, die müssen wir jetzt ein bisschen abholen und einsammeln und wollen da mal ein bisschen zurückreisen. Und ich habe ja schon gesagt, du hast ja die meiste Zeit in deinem Leben für 96 gespielt und bist auch gebürtiger Niedersachse. Du bist 1965 in Raum Lüneburg geboren worden. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie war deine Kindheit da? Wie bist du aufgewachsen?
Also meine Kindheit war toll, um das mal zu sagen. Ich bin ja im Raum Lüneburg, ist richtig. Es ist sogar der Landkreis Uelzen gewesen, aber eigentlich war Lüneburg noch näher dran. Wir waren genau an der Grenze. Es ist ein ganz kleines Dorf in der tiefsten Lüneburger Heide mit 300 Einwohnern. Tiefste Provinz könnte man auch sagen. Da war sonst nicht so viel. Aber das ist gerade so als Kind wirklich schon eine tolle Geschichte.
Und wann hat sich so rauskristallisiert, dass das Fußball das ist, was dein Lebensmittelpunkt dann werden sollte?
Ich habe ein paar ältere Brüder. Und früher hat man eben nicht so viele Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung gehabt wie heute. Also ist man immer Bolzen gegangen. Man hat sich also nach der Schule immer eigentlich zum Fußball getroffen. Und meine älteren Brüder haben mich dann irgendwann mitgezogen und dann war ich eben auch mal dabei. Und von daher habe ich eigentlich täglich Fußball gespielt. Dann ja auch im Verein. Und so ging das dann eben seinen Gang.
Und war es schon immer die Torwartposition oder hast du in der Kindheit und Jugend auch mal eine andere Position gespielt?
Dadurch, dass ich immer der Kleinste und Jüngste war, als meine Brüder mich mitgenommen haben, musste ich natürlich immer ins Tor. Ich habe aber auch im Feld dann gespielt und an den Wochenenden später dann auch in zwei Mannschaften gespielt. Also einmal die C-Jugend und B-Jugend oder B-Jugend und A-Jugend, habe immer beides gemacht und teilweise draußen, aber die meiste Zeit im Tor.
Wir haben uns gefragt, du bist zwar Niedersachse, aber von welchem Verein warst du Fan als Kind? Da ist der HSV wahrscheinlich, der große HSV, vielleicht ein bisschen näher gewesen als Hannover 96, oder?
Das ist ja wieder du weißt doch, was los ist wahrscheinlich, so wie du lachst schon. Nein, also es ist tatsächlich so, damals waren die beiden großen Vereine Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Ja, den HSV gab es auch, aber der Hamburg ist von uns aus ungefähr 80 Kilometer entfernt. Das war ungefähr so weit wie München gefühlt. Also von daher war der Bezug da eigentlich nicht gegeben. Und wir hatten bei uns im Ort jemanden, der war Gladbach-Fan. Das war so einer, mit dem ich nicht so ganz gut klargekommen bin. Da blieb mir nur noch eins, ich musste also Bayern München-Fan werden.
Oh, okay. Und ist das bis heute geblieben?
Ja.
Ja. Ja? Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt Gladbach ist, das wäre ja ein lustiger Zufall gewesen, dass du Gladbach-Fan gewesen wärst, aber dann genau nicht. Dann ist das ja, was später kommt, umso schöner. Sehr gut. Dann hast du von 1984 bis 1988 dann beim Lüneburger SK in den Herren gespielt und bist dann zum VfL Wolfsburg gewechselt. Und jetzt denken so manche, die den VfL Wolfsburg von heute kennen, boah, das ist ja schon ein ganz schöner Schritt wahrscheinlich von Lüneburg zum VfL Wolfsburg, aber der VfL Wolfsburg war damals noch nicht ganz so weit oben, ne? Wie war das damals?
Ja, der VfL Wolfsburg, also ich habe beim Lüneburger SK gespielt, eben auch dritte Liga. Und der VfL Wolfsburg hat auch jahrelang dritte Liga gespielt, immer wieder versucht aufzusteigen. Damals gab es noch die Aufstiegsrunde, das heißt, man hat die Liga gespielt und ist dann halt in die Aufstiegsrunde gegangen. In der Liga haben sie eigentlich immer, waren sie immer vorne und überraschenderweise haben sie dann in den Aufstiegsrunden es nicht geschafft. Dann kam, also das VW-Werk, muss man ja am Ende auch damals sagen, wollte natürlich schon ein bisschen mehr. Die haben dann Horst Zubesch als Trainer verpflichtet.
Oha.
Und dann kam, ich habe Niedersachsen-Auswahl gespielt, also mit vielen Wolfsburger zusammengespielt. Die kannten mich also und dann kam eben der Anruf, komm nochmal, Hermann nach Wolfsburg, der Horst möchte mal mit dir sprechen. Und dann ist der kleine Junge vom Dorf halt mal losgefahren und saß plötzlich dem großen Horst Rubesch gegenüber.
Wahnsinn.
Das war also, das war schon
eine heiße Nummer. Der ist ja auch eine Erscheinung.
Er ist eine Erscheinung, ist auch ein Typ, ja.
Ja. Und du sagtest gerade, das VW-Werk, aber das war damals noch nicht so groß als Investor drin? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also wir wollen jetzt nicht über unseren kleinen hässlichen Nachbarn hier sprechen, aber ein bisschen, also ist ja schon interessant. Wie war das damals, der Verein,
also es
von den Strukturen?
Es war schon so, dass also im Grunde waren alle Spieler beim VW-Werk beschäftigt. Das war damals so Halbprofitum, also halben Tag Arbeit und irgendwann um zwei nach Hause kurz und dann irgendwann um vier auf dem Trainingsplatz gestanden. Das war damals schon was Ordentliches. Ja. Und das war dann, wie sich dann irgendwann ja auch herausgestellt hat, auch das Problem, was der VfL hatte. Dann die Spieler, die sie geholt haben, sind alle ins VW-Werk und alle auch nicht auf unterster Schiene, sondern schon so auf einer relativ guten Ebene eingestiegen. Und die wussten natürlich, wenn sie in die zweiten Liga aufsteigen, dann ist es eben Vollprofitum und dann mussten die da raus. Und das wollten viele eben nicht so.
Eieieiei.
Und haben dann in den entscheidenden Momenten halt mal ein bisschen weniger Gas gegeben.
Ah, okay. Das birgt Sprengstoff.
Ja, das hat dann irgendwann tatsächlich auch das VW-Werk mitbekommen und deswegen bin ich dann, als ich gekommen bin, nicht mehr ins VW-Werk gekommen.
Interessant.
Ich bin dann beim Grünflächenamt der Stadt Wolfsburg gelandet.
Wenn wir gerade über Arbeit und Halbprofitum sprechen, hattest du einen Plan B? Also wo hättest du oder wo wäre der Jörg Sievers, wenn er nicht Fußballprofi geworden wäre? Kannst du einschätzen, wie du dann dein Geld wahrscheinlich verdient hättest?
Naja, ich habe natürlich auch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich bin gelernter Großhandelskaufmann. Das heißt, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte oder nicht so intensiv, dass ich Profifußballer werden konnte, dann hätte ich ganz normal als Großhandelskaufmann gearbeitet.
Okay.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass natürlich ich habe ja mehrere Brüder und der Ralf, der Nächste, der da kommt, der hat mir das Ganze alles vorgemacht.
Ah, okay.
War zuerst beim Lüneburger SK, der ist dann Junioren-Nationalspieler geworden, der ist U19-Weltmeister geworden, der ist zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga gewechselt, hat irgendwann auch mal bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille mit der Mannschaft gewonnen, ist DFB-Pokalsieger 1988 geworden, also ich konnte immer oder hatte immer jemanden, der mir was vorgemacht hat.
Okay, ja.
Und von daher konnte ich immer nacheifern.
Ist der heute noch im Fußball tätig?
Nein, der ist auch nicht mehr im Fußball tätig. Der ist auch ganz normal, als er aufgehört hat, hat er nochmal ein bisschen Trainer gemacht in Lüneburg und ist dann aber, hat dann gesagt, komm, das bringt auch nichts mehr.
Okay.
Und ist im Grunde in seine Ausbildungsfirma zurück. Der ist Industriekaufmann.
Wow, okay. Ja, jetzt kommt natürlich der entscheidende Moment, weil du bist nur ein Jahr lang in Wolfsburg geblieben und dann bist du in die Landeshauptstadt gewechselt. Wie kam dieser Wechsel zustande? Weil das war ja dann schon ein Schritt. 96 war zu dem Zeitpunkt frisch abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite Liga. Wie kam das? Sind die auf dich aufmerksam geworden?
Also es war so, dass ich beim letzten Saisonspiel oder zumindest beim letzten Heimspiel von 96 in der Bundesliga im Stadion war, zusammen mit einem meiner Brüder, weil der eben erwähnte Bruder unten gespielt hat, nämlich das ging gegen Eintracht Frankfurt und er hat da mitgespielt. Und deswegen waren wir im Stadion und der Bruder, neben dem ich gesessen habe, erzählte mir irgendwann mitten im Spiel, dass er, der Ralf Raps, der damals im Tor stand bei 96, keinen neuen Vertrag bekommt und die gerade einen Torhüter suchen. Und dann habe ich eben da oben gesessen und habe überlegt, okay, wenn die einen Torhüter suchen, vielleicht wäre das ja was. Und dann habe ich mich tatsächlich zu Hause hingesetzt an eine Schreibmaschine. Ich weiß nicht, Jürgen, wir wissen wahrscheinlich nicht mehr, was das ist. Aber da konnte man Briefe mitschreiben. Und das habe ich getan und den abgeschickt. Und das hat am Ende funktioniert.
Wahnsinn, was für eine Geschichte.
Ja. Weißt du noch, was du ungefähr geschrieben hast? Hast du die von dir überzeugt? Hast du deine Stärken genannt oder wie?
Nee? Ich habe im Grunde einfach nur... Also ich wusste ja, bin davon ausgegangen, die suchen einen Torwart. Also wenn sie einen Torwart suchen, ich bin der und der. Ich spiele beim VfL Wolfsburg, ich bin der Stammspieler, ich spiele Niedersachsen-Auswahl. Und von daher könnte es ja interessant sein. Also Telefonnummer drunter und fertig.
Das ist eine geile Geschichte.
Ja. Sehr romantisch auf jeden Fall.
Und dann hat halt so, ich glaube, 2 oder 3 Tage später mich jemand von den Wolfsburger Nachrichten, also von der Zeitung, angesprochen. Er hätte gehört, Hannover 96 hätte Interesse. Ah. Ob ich da irgendwas von wüsste? Nee, wusste ich natürlich nicht. Alles abgestritten gegenüber der Presse und bin dann aber auch nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil Handy gab es ja noch nicht. Und ich habe dann wann immer es möglich war, lieber zu Hause geblieben.
Am Telefon.
Am Telefon. Ja. Und tatsächlich klingelte dann das Telefon. Und dann bin ich direkt nach Hannover gefahren. Kurz gesprochen und am Ende habe ich einen Vertrag unterschrieben.
Stark. Also mega. Es gab zwar noch Schreibmaschinen, aber Informationen vom Verein in die Zeitung wurden auch damals schon durchgestochen.
Das gab es damals noch viel mehr als heute.
Ja, echt? Ja, okay. Ja. Und ich habe das eben bei Wolfsburg gefragt und wir fragen uns das natürlich auch bei 96. Was war das für ein Verein damals, als du angekommen bist?
Also 96 war ja, also sind ja gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Die Strukturen sind natürlich keinesfalls mit dem heutigen zu vergleichen. Es gab damals den Werner Bock, der war Vizepräsident, der hat sich also eigentlich um die Mannschaft und sowas gekümmert. Es gab einen Schatzmeister, Dieter Braun, der steht da auch mal Präsident wurde, der halt sich eher um die Finanzen gekümmert hat. Und viel mehr gab es dann auch noch nicht. Das muss man deutlich sagen. Die Entscheidung hat eben damals Werner Bock getroffen, zusammen mit dem Dieter Braun.
Und hast du dann direkt schon einen Profivertrag unterschrieben? Mhm. Ja, okay. Also von Anfang an war das dann auch nur Fußball.
Ja, genau. Also okay. 96 war halt, auch in der zweiten Liga ist man ja Vollprofi praktisch. Und so ging es dann tatsächlich los, ja.
Mhm, okay. Wenn wir uns den Verein von damals so vorstellen, als du ankamst, hast du im Kopf, wie damals ungefähr die Zuschauerzahlen waren bei den Spielen?
Naja, wenn man absteigt und dann ist die Stimmung ja sowieso schon nicht mal so überragend gut. Wenn es dann am Anfang der Saison auch nicht so überragend läuft, dann ist es auch nicht so toll. Also wir haben sicher nicht jedes Wochenende für 50.000 gespielt. Mhm. Das war mal deutlich weniger. Und aber so war es halt damals. Das war ja kein Wunschkonzert, man muss sich schon ein bisschen erarbeiten.
Ja, nee, genau. Und das war, die 90er Jahre waren ein hartes Stück Arbeit, aber 3 Jahre oder 2 Jahre nach deinem Wechsel kam eben dieser große Moment, für den du bis heute in der Stadt gefeiert und geliebt wirst. Ihr wart tatsächlich dann immer noch in der zweiten Liga und seid bis heute der einzige Zweitligist, der je den DFB-Pokal gewonnen hat. Auch eine unvorstellbare, für uns heute auch unvorstellbare Geschichte. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein in diese Saison. Wir haben das vielleicht jetzt in der letzten oder vorletzten Saison ein bisschen bei Arminia Bielefeld gesehen, die auch als Zweit- oder waren sie sogar Drittligist, so einen Durchmarsch hatten und so eine Euphoriewelle hatten. Wie war das bei euch damals? Wie seid ihr durch diese Pokalsaison immer einen weitergekommen?
Wir haben Spiele gewonnen. Nein, also es ist natürlich schon so. In der Liga lief es auch nicht besonders gut. Damals war die Liga noch zweigeteilt. Es gab Nord und Süd. Und am Ende gab es einen Aufstieg und Abstiegsrunde und so ein Gedöns. Wir waren froh, dass wir gerade so in die Aufstiegsrunde gekommen sind, hatten aber keine realistische Chance aufzusteigen. Umso erstaunlicher war dann eben tatsächlich, dass wir im Pokal so weit gekommen sind bis ins Endspiel, auch schon die ersten Runden. Wir haben ja fast immer nur gegen Bundesligisten gespielt. Und wenn man dann halt auch in Dortmund zum Beispiel gewinnt, die damals ja auch schon eine große Nummer waren, das glaubt man vorher ja auch nicht so unbedingt, aber jetzt kommt wieder, der Pokal hat seinen eigenen Gesetze und in dem Fall war es aus unserer Sicht halt mal wirklich, wirklich toll.
Und im Halbfinale ging es ja dann gegen Bremen, im Finale gegen Gladbach. Ja. Wann war so dieser Moment, wo du oder wo ihr dann damals gemerkt habt, okay, das ist jetzt nicht mehr nur noch ein von Spiel zu Spiel denken und genießen und das nächste Spiel wird das letzte sein, sondern hier könnte jetzt parallel zu einer durchwachsenen Zweitligasaison was Großes entstehen.
Ja, also du weißt es natürlich nie, weil nun mal jedes Spiel ja ganz anders läuft, aber es ist schon so, wenn du jedes Mal die erste Runde haben wir, ich glaube beim Marathon Berlin hießen die, haben wir gespielt, das war noch klar, da musst du halt gewinnen. Aber dann hast du halt gespielt, Karlsruhe SC hast du gespielt, damals war mit Olli Kahn noch im Tor zum Beispiel. Wir haben, glaube ich mal, was weiß ich, wo wir noch waren, Uerdingen glaube ich auch, kann das sein? Uerdingen, ja. Uerdingen war auch noch da, genau. Dann kam Dortmund, Bochum. Dortmund war wirklich, also das, du fährst nach Dortmund und weißt, scheiße, jetzt ist vorbei. So, und dann eigentlich lief das Spiel auch genauso. Die haben uns eigentlich in Grund und Boden gespielt, haben irgendwie 2-0 geführt, der Einzel geführt und wir hatten eigentlich keine Chance. Also da, nach einer Stunde hatte man das Gefühl, oh, die hören jetzt auf, weil die, weiß nicht, Kräfte schon wollten oder was auch immer. Und dann haben wir mit ein bisschen Glück halt das Spiel gewonnen und waren immer noch dabei. Und in dem Moment fängst du schon an zu träumen. Ja. Weil wenn du in Dortmund bestehen kannst, dann geht vielleicht noch mehr.
Habt ihr das in der Stadt auch so wahrgenommen? Weil Hannover ist ja zumindest, seit wir Fans sind, ein sehr feinfühliges Publikum. Mhm. Also wenn es gerade nicht so läuft, ist man total im Keller. Und wenn es aber dann doch mal gerade läuft, dann ist man so in einem richtigen High. Das merken wir jetzt in dieser Saison auch wieder ganz extrem. Wie war das damals? War da auch so eine Euphoriewelle in der Stadt durch diese Pokalrunden?
Ja, eindeutig ja. Also mit jedem Sieg, mit jeder Runde wurde es natürlich auch mehr, weil natürlich auch die Fans ja danach gelächzt haben, endlich mal wieder Erfolge mitnehmen zu können. Und von daher war das dann wirklich schon ein insgesamt, nicht nur für uns, sondern sicher auch für die Stadt und die Fans, ein toller Weg, den wir da gemacht haben, dass wir am Ende bis ins Endspiel gekommen sind. Und im Halbfinale gegen Werder Bremen, die zu dem Zeitpunkt quasi ja das Nonplusultra quasi mit in Europa waren, dass wir es auch noch geschafft haben, das war ja alles kaum zu glauben vorher.
Und jetzt kam es ja so, dass im Halbfinale Elfmeterschießen war und im Finale auch, was natürlich für dich als Torwart dann sehr spannend war und du da in beiden entscheidenden Spielen mit der Hauptprotagonist warst. Mal so eine ganz blöde Frage, weil wir es ja einfach nicht wissen. Wie fühlt man sich als Torwart beim Elfmeterschießen? Wie ist das?
Gut.
Ja, war man
weil ja, du kannst am Ende, du hast ja nichts zu verlieren. Also der Schütze, der steht, muss den Ball ins Tor schießen, sonst ist er der Depp. So, und wenn der Ball im Tor ist, sagt keiner, wieso hat er den nicht gehalten. Also so gesehen ist es halt für Torhüter eine angenehme Geschichte. Ich habe in meiner Karriere generell ganz viele Elfmeter gehalten. Ich weiß auch nicht warum, aber das ging ganz gut. Und von daher.
Also du mochtest diese Situation.
Ja, grundsätzlich ist das schon. Also es ist nichts Negatives für den Tor, weil er kann eigentlich nicht verlieren in solchen Situationen.
Habt ihr euch damals schon wie heute auf das Szenario Elfmeterschießen eingestellt? Also im Training schon geübt und hattest du einen Zettel in der Stutze?
Also
mit den Wahrscheinlichkeiten der.
Elfmeterschießen kannst du eh nicht üben, weil es ist ja ein maximaler Unterschied, ob du im Training so ein bisschen, ich schieße den Ball jetzt mal irgendwo hin oder ob ich da vor 50.000 und 20 Millionen am Fernseher plötzlich einen Elfmeter schießen soll. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe, von daher kannst du das nicht trainieren. Und ich musste dann ja irgendwann auch mal schießen und ich konnte es auch nicht trainieren. Also von
daher ja, das wollte ich gerade sagen. Also du sagst gerade, Elfmeterschießen hast du genossen, weil da hast du ja eigentlich als Torwart nur zu gewinnen eigentlich. Aber dann wurdest du im Halbfinale plötzlich gefragt, ob du nicht auch mal treten darfst. Wie war das? War das spontan oder war das geplant? Und wie hast du dich da gefühlt?
Also das war tatsächlich also 0,0 geplant. Und es war auch eine sehr kuriose Szene, weil also Elfmeterschießen lief, nichts passierte großartig. Und dann kam plötzlich mitten im Elfmeterschießen, nachdem Bremen wieder reingeschossen hatte, Michael Lokowski, damals der Trainer, auf dem Platz gesprintet zu mir was heutzutage wahrscheinlich zum Spielabbruch geführt hätte. Ich stand nur da und habe, was will der denn jetzt?
Ich dachte, das ist erst ein Flitzer wahrscheinlich.
Naja, ich habe ihn schon gesehen mit seinen wehenden Haaren und seinen kurzen Beinen. Das war schon sehr deutlich, der Trainer. Und ich habe gedacht, was will der denn jetzt von mir? Ich weiß, dass ich mich auch mal einhalten muss. Und dann stand da vor mir und guckte mich an und sagte, willst du schießen?
Ja. Und dann hast du natürlich nicht viel Zeit, Nein zu sagen.
Oder? Was machst du in so einem? Ja. Du bist völlig perplex, weißt also sowieso nicht, was du sagen sollst. Und so sagst du, ja, dann mach mal. So, und dann habe ich mir den Ball genommen, habe ihn hingelegt, bin zurückgegangen, so hingelegt, ein, zwei Schritte zurück und habe dann hochgeguckt.
Ja.
Und in dem Moment, wow, ist das Tor klein. Ja. Also wirklich ist das Tor klein, wenn ein Torwart drin steht. Und dann bin ich zurückgegangen, eben noch einen Schritt und noch, ich habe einen riesen Anlauf genommen, weil bei mir so ein Film abgelaufen ist.
Ja.
Oh, was mache ich jetzt? Wo schieße ich hin? Oh Gott, da sind ja 50.000 Leute im Stadion. Oh Gott, die Fernsehzuschauer, Millionen. Das geht in dem Moment alles in den wenigen Sekunden einmal, aber komplett durch den Kopf.
Krass. Okay.
Und deswegen, ich glaube, ich habe also wirklich noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Wenn man sich das heute anguckt, wo wollte er denn hin?
Ja,
ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es nützt jetzt nichts, ich muss jetzt schießen. Also habe ich mir überlegt, ich schieße den Ball in die Mitte.
In die Mitte auch noch?
Ich habe tatsächlich in die Mitte geschossen.
Ach du meine Güte.
Das gab es früher eigentlich noch nicht so. Und dann habe ich gedacht, komm, ich hau einfach drauf und schieße den Ball in die Mitte. Und das hat ja dann auch astrein funktioniert.
Geil. Ja, und dann habt ihr es tatsächlich geschafft und Werder rausgeschmissen und dann ging es nach Berlin.
Da muss ich mal kurz nachhaken, weil danach kam dann ja der entscheidende Elfmeter, weil nämlich der Marco Bode dann kam und er kam dann und ich konnte in dem Moment sehen, astrein.
Ja?
Astrein, der ist fertig.
Okay, weil ein legendärer Stürmer ja eigentlich.
Ja, war ein super Spieler, auch Nationalspieler und alles, aber in dem Moment hatte ich den Eindruck, okay.
Das konntest du ihm ansehen?
Das war zu sehen, dass es in dem Moment nicht so gut ging.
Okay.
Und dann habe ich den auch tatsächlich ja gehalten und das plötzlich ist der Stadion explodiert.
Oh, genial. Ja, und dann ging es nach Berlin und das ist ja etwas, wovon Fußballer heute noch träumen, diese Reise nach Berlin. Nimm uns mal mit, wie war das? Wann seid ihr losgefahren? Wie viele Zuschauer sind mit? Wie war diese Woche und diese Anreise und die Vorbereitung aufs Spiel?
Also mit dem Einzug ins Finale ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen. Von dem Moment an war natürlich alles anders. So, Hannover 96, der Zweitligist steht im Pokalfinale und plötzlich hatten wir das erste Mal Fernsehkameras auf dem Platz. Das gab es ja vorher gar nicht am Trainingsplatz. Ja, sowas hast du ja noch nie gesehen. Also das mediale Interesse, das öffentliche Interesse war auf einmal mega groß. Wir mussten im Vorfeld schon viele Interviews geben und wurden ständig nach irgendwas gefragt, war alles okay. Aber wir haben uns extrem gefreut auf das Finale, dass wir dabei sein durften. Weil das war ja damals, Berlin war ja schon eine Hausnummer. Und dass wir dann dahin fahren durften, das war für uns, wir haben uns richtig drauf gefreut. Und also es war jetzt nicht so, dass wir Panik hatten, oh scheiße, wir müssen das Spiel und wir verlieren, sondern wirklich, boah, wir fahren dahin und wir genießen das. Das war ja so die Ausgangslage, die wir hatten. Und eine bessere Ausgangslage geht es ja eigentlich auch gar nicht. Das so war es dann auch. Wir sind da halt einen Tag vorher dann auch hingefahren, sind in der Sportschule da am Wannsee gewesen. Also alles ein bisschen nicht gerade überluxuriös. Und haben dann halt gewartet, dass wir ins Stadion konnten. Das Spiel war damals abends 18 Uhr. Das war dann schon noch ein ganz schön langer Tag. Aber am Ende, ja, wir haben versucht, alles zu genießen, alles mitzunehmen. Und dass wir dann ganz am Ende... Früher musste ja ist der Pokal oben noch auf der Tribüne, muss man hoch und ist zu der Ehrenloge gegangen, wo der Pokal übergeben wurde und die Siegermannschaft hat Spalier gestanden unten und der Verlierer musste durch. Mhm. Und dass wir am Ende da stehen und die Gladbacher sind zuerst hochgegangen, boah, das war so ein Moment, das war natürlich auch so unglaublich. Ach, ja. Und dann da oben stehen und du kriegst den Pokal in die Hand gedrückt, Carsten Suhmann Kapitän zuerst und ich ja gleich dahinter. Ja. Boah, das ist dann schon...
Ich habe Gänsehaut.
Das ist schon super. Und ich hatte allerdings natürlich schon auch Druck, weil ich ja schon gesagt habe, mein Bruder hat den Pokal auch 4 Jahre vorher gewonnen. So. Und immer Weihnachten dir aufs Brot schmieren zu lassen, Sommerpokal. Ne? Also von daher war es wichtig für mich gleichzuziehen. Ja, ein persönliches Interesse.
Genau, und dann konntest du ihm ja aufs Brot schmieren. Ich habe es als Zweitligist geschafft.
So. Ja, ganz genau.
Rekord, der bis heute hält. Ja. Wie der Moment, als ihr ins Stadion kamt, waren viele Hannoveraner mit? Seid ihr da? Wie erinnerst du dich da? Weil ich stelle mir das so vor, Erstligist, Gladbach, Riesenverein, damals echt auch klasse gewesen. Und dann 96, schwierige Zeit. Du sagtest vorhin jetzt nicht immer so den hohen Zuschauerschnitt.
Ja.
Wie war das im Olympiastadion damals?
Es war natürlich dadurch, dass wir das da geschafft haben und ins Finale gekommen sind und diese Pokalrunde insgesamt, die Pokalsaison so gespielt haben, war natürlich dann plötzlich die Euphorie wahnsinnig groß in Hannover. Und Hannover ist eine Fußballstadt, wenn es da läuft, dann läuft es halt auch. Ja. Und dann sind auch alle da. Und so war es dann halt auch. Also wir hatten mindestens genauso viel Unterstützung. Es ist immer so schön. Du hast ja auf der einen Seite die eine, die auf der anderen und alles mit, weiß nicht, 20.000, 25.000 Leute aus den Städten, die angereist kommen. Ach, das ist schon, also das hat schon was, muss ich schon sagen.
Seid ihr damals mit dem Bus angereist?
Ja.
Okay.
So. Ja, wir sind Bus hingefahren, Bus zurück.
Ja. Also ich stelle mir das, also ich habe auch Gänsehaut, seitdem du damit angefangen hast.
Ja.
Und wenn man sich das selber so bebildert, das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja. Ich kann von der Rückreise, die Rückreise war auch toll. Wir sind also über Nacht natürlich da geblieben, mussten ja noch ein bisschen feiern. Und da war ja, musste ja alles sein.
Also in Berlin gefeiert?
In Berlin gefeiert.
Okay.
Wir haben, wenn das Spiel abends um 18 Uhr ist, mit Verlängerung und so, dann musst du noch im Hotel war dann noch das aktuelle Sportstudio, wo man unbedingt ja hin musste. Und dann ist es irgendwann 11 oder 12, bevor du überhaupt zum Feiern kommst. Und ich habe den ersten Teil schon ein bisschen verpasst, weil ich zur Dopingkontrolle musste.
Die Leistung, die konnten sie sich nicht vorstellen, dass
das natural ist. Ich habe zusammen mit dem Kamps dann da gesessen. Wir haben uns immer ganz gut verstanden. Wir hatten uns vorher schon mal, es gab 2-3 Wochen vorher eine große Pressekonferenz zu dem Pokalfinale in Berlin. Da sind wir beide eingeladen worden, Uwe und ich. Und wir haben uns gleich gut verstanden. Von daher haben wir uns auch nach dem Spiel noch gut verstanden und haben zusammen dann halt ein Bierchen getrunken.
Ach, stark.
Und ich bin dann verspätet erst dann halt zu dem Sportstudio-Ding da halt gekommen. Aber das war alles nicht so schlimm. Und dann war ihm die Feier und am nächsten Tag mussten wir ja zurück, weil es ja die große Riesenfete in Hannover gab, Empfang am Rathaus. Und das war die Rückreise war schon geil, weil also bist auf die Autobahn und natürlich sind auch sämtliche Fans ja zurückgefahren. Also. Und zwar nicht nur unsere, sondern auch ja die Gladbacher in die gleiche Richtung. Aber das war so toll, da hast du im Stau gestanden, bist mit dem Pokal auf der Autobahn rumgelaufen.
Ist das geil.
Wir sind in so einem Wohnmobil von Gladbach-Fans. Die haben sich gefreut. Das war so insgesamt toll. Und es gab ja keine Handys und nichts. Und du hast dann immer im Radio gehört, liebe Hannover 96 Mannschaft, ihr seid auf der Autobahn, wann kommt ihr denn ungefähr an? Hier stehen schon 10.000 Leute. So, und eine halbe Stunde später, wo seid ihr denn? Ja, wann kommt ihr denn? Ja, war Stau, was sollten wir machen?
Potsdam.
So, ja. So, hier stehen schon 30.000. Ja. Und irgendwann standen wir, hier stehen 50.000 Leute.
Ach, krass.
Und dann sind wir irgendwann halt angekommen in Hannover, sind erst zur alten Geschäftsstelle an der Clausewitzstraße gefahren und sind da in die offenen Cabrios gestiegen und sind von da aus Richtung Rathaus gefahren. Und da haben wir gesagt, ja, 50.000 Leute, alles klar, du hast keinen Menschen gesehen auf der Ansatz. Ja. Im Cabrio, hast keinen gesehen.
Nee.
Aber wirklich, original, da war kein Mensch. Und als wir dann auf den EGI zugefahren sind, vor der Matrizenstraße, auf den EGI zugefahren sind, damals gab es diese Hochbrücke noch.
Ja.
Und da hast du auf einmal gesehen, oh, da stehen ja Menschen.
Mhm.
So, die Hochbrücke ist ja voll. Und dann bist du näher gekommen und bist dann halt so raufgefahren auf den EGI und hast plötzlich nur noch Menschen gesehen.
Ach.
Also wirklich nur noch Menschen. Das war alles Menschen, die, ich glaube, die halbe Stadt war da. Also das war ein faszinierender, unglaublicher Empfang, den wir da wirklich hatten.
Musst du wahrscheinlich heute noch dran denken, wenn du über ein EGI läufst, oder? Also das ist ja, das brennt sich ja ein. Gut, die Hochstraße ist weg.
Weil Hochstraße ist weg und du denkst auch nicht jeden Tag dran, wenn du da lang läufst, natürlich nicht. Aber es ist schon ab und zu, so gerade wenn du mal zum Rathaus guckst, denkst du schon nochmal, oh, das war schon ein geiles Ding.
Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Es war auch tatsächlich von unseren Zuschauern oder von unserer Community. Wir haben die mal gefragt, welche Frage sie an dich hatten. Und eine ganz schnelle Frage kam und die war, wo in Berlin haben die gefeiert? Das wollte einer unbedingt wissen.
Wie, in der Stadt, keine Ahnung,
wie überall das hieß. Unterwegs.
Keine Ahnung.
Oh, ja, weil das ist, ich finde es immer spannend, die Leute wollen dann, die wollen sich das da auch so bebildern und genau wissen, wie das dann so ablief. Aber ihr wart in Berlin, habt euch treiben lassen und.
Ja, ja. Irgendeiner hat was im Vorfeld organisiert für den Fall der Fälle und wir sind einfach nur. Hinterher. Von allem, hast du ja gar nicht geguckt, weil ständig von allen Seiten wurde angequatscht und hurra und toll und so. Deswegen musstest du nur immer zusehen, dass du Anschluss hältst.
Stark. Ja, und jetzt sitzen wir hier 34 Jahre später und immer wenn wir jetzt zum Stadion gehen, am Schützenplatz vorbei, ist dein Konterfei da an dieser Box mit dem Pokal in der Hand und wir singen immer noch in der Kurve das Lied 38, 54, Deutscher Meister, 1992, Pokalsieger, der HSV. Und viele, die das singen, waren gar nicht dabei. Und trotzdem lebt das noch so in uns weiter. Wann hast du oder wann habt ihr gemerkt, dass das, also historisch war das natürlich sofort in dem Moment, aber wann ist dir so klar geworden, boah, das ist jetzt ein Stein, den ich für immer hier im Brett habe in Hannover?
Daran denkst du natürlich nicht. Also nicht während des Spiels, nicht danach und auch die Wochen danach oder die Monate nicht. Du bekommst es dann irgendwann natürlich mit, ganz klar. Weil irgendwann ist eindeutig, du wirst immer wieder darauf angesprochen, wenn du durch die Stadt gehst, dann ist es eben so, die wenigsten sprechen dich an, aber du siehst natürlich genau, wie die Blicke sich an dich heften praktisch. Ja. Und von daher gibt es keinen speziellen Zeitpunkt, wo ich sage, ab dem Moment merkt man, sondern man hat die ganze Zeit, auch bis heute ja noch, merke ich das ja, dass wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann bin ich offensichtlich kein Unbekannter.
Ja. Bist du jemand, der, wenn dich Leute darauf ansprechen, freust du dich? Also gehst du dann gerne kurz ins Gespräch? Bei vielen Fußballern ist das ja manchmal nach der Karriere so, das hatte Altin auch erzählt, dass viele Fußballer so in so ein Loch fallen und ein bisschen an Bedeutung verlieren. Ist das dann etwas Schönes, wenn man darauf noch angesprochen wird und sich selber auch gerne an diesen Moment erinnern kann?
Ja, es war ja nun mal ein ganz außergewöhnliches Erlebnis und zwar ein sehr, sehr, sehr positives Erlebnis. Also von daher spricht man da durchaus gerne drüber und es ist ja auch positiv, wenn Jahre oder auch Jahrzehnte danach immer noch man drauf angesprochen wird und immer noch diese positive Verknüpfung wahrnimmt, die damit verbunden ist. Und natürlich, wenn ich angesprochen wäre, dann reden wir halt kurz dazu. Ja. Man hat nicht immer eine halbe Stunde Zeit, aber so ein paar Sätze, aber selbstverständlich.
Klar. Total schön.
Ja, und dann hat man sich ja vielleicht auch gefragt, ja, gibt uns jetzt dieser Pokalsieg Schwung auch so für die reguläre Saison, für die zweite Bundesliga? Und ich habe es vorhin schon gesagt, die 90er Jahre waren schwierig für 96. Es ging dann tatsächlich 1996 in die dritte Liga. Es kam zum Abstieg. Und das ist natürlich etwas, was wir uns heute auch ganz gut vorstellen können. Also wir sind ja mittlerweile auch 7 Jahre jetzt schon wieder in der zweiten Liga, sind aber so ein Verein, ja, der den Anspruch hat, eigentlich im Oberhaus zu sein. Und das war sicherlich bei euch damals ähnlich. Und dann kommt dieser Moment, den man, glaube ich, als Spieler echt fürchtet, der Gang in die dritte Liga. Wie kam das dazu? Und wie ging es dann weiter? Hatte man dann Angst? Weil es gibt ja auch Vereine wie 1860 München oder so, die wirklich in der Versenkung verschwunden sind. Hatte man da Angst, dass das jetzt mit 96 auch passiert?
Ja, also ein Abstieg in die dritte Liga, das ist schon Bruch, das muss man schon sagen, also insgesamt, für alle, also fürs Drumherum, finanziell, alles. Und wir haben dann ja, zu Beginn hieß es erst, es ist gar kein Geld da. Ja, deswegen habe ich dann auch, ich habe dann einen Vertrag unterschrieben, hat also, okay, dann muss ich aber nebenbei arbeiten. Und habe dann eine Ausbildung bei der Sparkasse halt begonnen. Dann stellte sich aber, nachdem ich unterschrieben habe, relativ schnell heraus, irgendwoher haben die doch wieder ein bisschen Geld noch bekommen. Und dann ging es plötzlich los, dass wir ja ganz, ganz viele junge Spieler und völlig, also relativ unbekannte Spieler auch hatten. Neuen Trainer mit dem Reinhold Fanz damals, sonst Gerber als Manager. Also das war eine Konstellation, die sich als Glücksfall dann ja wieder herausgestellt hat. Und wir wussten zwar nicht genau, wo wir stehen mit der jungen Mannschaft, aber wir waren ja vom ersten Moment an absolut erfolgreich. Also ich weiß, wir hatten das erste Spiel in Herzlake. So, und sagst du, okay, Herzlake, okay, da fahren wir mal hin.
Wo ist das? Habe ich noch nie gehört.
Wo ist das? Also, aber ja, im Wesentlichen ist es ja tatsächlich, du fährst dahin und du weißt überhaupt nicht, was passiert. Ob du irgendwie mit der Mannschaft, dieser jungen Mannschaft, ob du da eine Chance hast oder nicht. Wir sind da hingefahren, haben dann am Ende gewonnen. Wir haben auch gemerkt, okay, so schlecht sind wir offensichtlich nicht für die Liga. Und wir hatten natürlich das große Plus, dass wir eine der wenigen Mannschaften in der dritten Liga war, die der Vollprofi-Bedingungen trainiert hat. Das heißt, wenn wir irgendwo, ich weiß nicht, zu Atlas Delmenhorst oder sonst was gefahren sind, dann war es eben so, dass die haben sich ja gewehrt ohne Ende. Das war ja für die immer auch das Spiel des Jahres praktisch. Und die haben alles reingehauen, was sie hatten. Aber wir haben gegen Mannschaften gespielt, die vor allem maximal dreimal die Woche trainiert haben. Also wir hatten ein ganz anderes Level als die und wir wussten, spätestens nach einer Stunde können die nicht mehr. Und wir haben dann auch relativ viele Spiele, die in den ersten 60 Minuten nicht so toll gelaufen sind, ja, wo es noch unentschieden stand, aber wir da vielleicht auch mal zurückgelegen haben wir dann immer noch locker gewonnen. Und das war schon, also das eine, die Qualität, die wir dann doch hatten, die wir entwickeln konnten, mit diesem, okay, wir sind Vollprofis und haben eine höhere, ich sag mal jetzt, keine Qualität, eine höhere
Kondition,
das suche ich, genau, eine höhere Kondition, eine höhere Ausdauer. Und wenn du das weißt, dann machst du da auch im Spiel nicht so einen Kopf drum. Ja. Wenn du, außer wir haben dann mal 2-0 zurückgelegen, ja gut, ist halt so. Haben wir trotzdem gewonnen.
Du sagtest, dann war plötzlich Geld da. Ungefähr zu der Zeit, so 1997, ist ja dann Martin Kind auch eingestiegen. War das auch so ein Moment, also wir haben uns gefragt, was war dann so der Turnaround-Moment oder der Moment, das Momentum, dass man dann eben nicht in der Versenkung verschwindet. Du hast jetzt eben gesagt, Franz Gerber, Reinhard Pfanz als guter Trainer, junge Spieler, die irgendwie vielleicht unbedarft an die Sache rangegangen sind, plus der Mix aus erfahreneren Spielern vielleicht. Oder hat Martin Kind da auch dann bei diesem, also es hat ja dann noch ein Jahr länger gedauert, bis ihr wieder hochgekommen seid, auch durch die schwierige Situation mit den Relegationsspielen dann. War das auch so ein Moment, dass es dann, er hat ja dann auch relativ schnell schon Geld investiert, glaube ich.
Also Martin Kind kam zu einer Zeit, zu Anfang war er noch nicht da. Als wir abgestiegen sind, war er noch nicht da.
Ja.
Und dann gab es irgendwann, erst hatten wir den Herrn Wöpse, der Zahnarzt, der Präsident wurde. Das war auch okay, der war sehr emotional dabei und hat auch ganz viel versucht und ganz viel gemacht. Dann hatten wir noch Utz Klaassen zwischen drin und das war schwierig, das muss ich sagen. Weil Utz Klaassen ist ja als wirtschaftlicher Sanierer im Management der großen Wirtschaftsfirmen halt bekannt. Und sowas hat er bei uns auch versucht und hat ganz komische Sachen angefangen. Und das hatte ja nichts mit diesem Bereich Profifußball zu tun. Also der war in dem Bereich völlig ahnungslos und hat mehr durcheinander gebracht als gute Sachen gemacht. Also sicher im besten Willen, aber das ging gar nicht. Und das ging ja so weit, dass der massive Morddrohungen und sonst irgendwas bekommen hat. Und der ist dann tatsächlich erst kurz dann vor der Mitgliederversammlung zurückgetreten. Und dann kam plötzlich, ich habe hier einen, der ist Martin Kind, der will das machen. Kein Mensch kannte damals ja Martin Kind. Was macht der? Hörgeräte. Okay, alles klar. Aber, das muss man so deutlich sagen, Martin Kind war ein Glücksfall für Hannover 96, weil der hat Struktur, wieder klare Linie reingebracht, hat selber natürlich auch Geld investiert, aber das war, ohne ihn wäre das sicher so nicht weitergegangen und würden wir wahrscheinlich so heute hier nicht sitzen.
Okay.
Davon werde ich mal ausgehen.
Okay. Ja, wir gehen das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil wir auch noch in die Zeit deiner Torwarttrainerkarriere gehen wollen. Ihr seid dann in der Relegation gegen Cottbus gescheitert, auch ein Kapitel für sich. Die Schande von Cottbus werden wir sicherlich irgendwann hier im Podcast auch nochmal beleuchten. Dann die Relegation gegen TB Borussia Berlin gewonnen und 2002 kam dann tatsächlich die Rückkehr in die erste Bundesliga und auch für dich dann das erste Mal tatsächlich die erste Bundesliga. Und da ist, glaube ich, ein Hauptprotagonist, wenn ich mich nicht irre, Ralf Rangnick, oder?
Ja, ganz eindeutig. Ja, also Ralf Rangnick kam zu uns und das war ein Quantensprung. Also das war zu damaliger Zeit ein hochmoderner Trainer. Der hat alles mal auf den Kopf gestellt, der hatte ganz klare Vorstellungen, der hat die Viererkette damals eingeführt bei uns und das ist wirklich ein super, super, super Trainer und es wundert mich überhaupt nicht, dass selbst die Österreicher mittlerweile erfolgreich Fußball spielen können.
Ja, das hatte Altin auch so schön erzählt, dass er dann mit der Viererkette anfing und die dann irgendwie ein Seil mit Seilen hin und her und alle überfordert waren. Ja, der Einzige, der es verstanden hat, war Tirundolo irgendwie, sagte er. Ja, und dann seid ihr tatsächlich zurückgekommen in die erste Liga, auch mit Ralf Rangnick. Und wir haben dir ja vorhin schon erzählt, wir haben hier in unserem Podcast das Format der Legendenelf. Wir haben schon selber irgendwie Legendenelfs aufgestellt. Und heute sollst du mal deine ganz persönliche Legendenelf aufstellen an Mitspielern, die du so ins Rennen schicken würdest, die vielleicht am besten waren. Vielleicht gibt es aber auch Mitspieler, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, weil du vielleicht mit denen befreundet warst, weil die dich irgendwie nachhaltig beeinflusst haben oder so. Genau. Wäre es Ralf Rangnick, der diese Mannschaft trainiert? Oder gibt es da noch jemanden anderes?
Theoretisch schon. Aber ich habe natürlich mal eine Mannschaft im Kopf und da muss ich auch nicht drüber nachdenken.
Ja.
Wir hatten bei Hannover 96 durchaus viele, viele gute Spieler, die es alle verdient hätten, auch in dieser
natürlich, klar,
genannt zu werden. Ja. Aber das ist bei mir ein bisschen anders. Wir sind Pokalsieger geworden. Das ist bis heute der quasi größte Erfolg von Hannover 96. Und für mich ist dann eindeutig die Mannschaft, diese Pokal.
Deine Elf.
Meine Elf praktisch ist die Elf, die für mich praktisch den höchsten Stellenwert hat.
Und da, ich habe auch schon wieder Gänsehaut. Ich auch,
durchgehend.
Und das ist schön, dass wir da jetzt nochmal die Spieler einzeln durchgehen. Wer war damals der Trainer? Erzähl uns mal ein bisschen über den Trainer. Warum, wie hat er das geschafft? Und mich würde auch interessieren, wie hat er euch vor dem DFB-Pokalfinale motiviert? Was hat er euch in der Kabine gesagt?
Also, Trainer war Michael Lorkowski. Ich hatte vorhin schon mal was von kurzen Beinen und langen Haaren erzählt. Lorko war schon ein Typ, muss man schon sagen. Hat sehr gerne gesegelt. War damals ja völlig alleine. Also heutzutage hat ein Trainerstab, ja, war so wie 5, 8 Trainer, irgendwie sowas. Damals gab es Michael Lorkowski und nichts weiter. Also von da hat er den ganzen Kram alleine gemacht. Und ja, hat das auch gut gemacht. Hatte mal morgens immer schlechte Laune, wenn er kam. Und war aber wirklich, also dass der Lorko, Lorko ist ein Typ.
Okay.
Lorko ist ein Typ, kam mit der Mannschaft gut klar, wir mit ihm so ganz gut klar. Und er hat aber jetzt nichts Besonderes gemacht, wo man sagt, ja, deshalb ist er bei Ralf Rangnick, kann ich jetzt sagen, das. Lorko war halt ein Trainer, der hat das gemacht, was man damals mal eben so machte. Und deshalb kann man nicht sagen, wir sind aufgrund dieser Geschichten, die er gemacht hat, ins Pokalfinale. Ich glaube, es war wie bei uns auch, es war einfach ein bisschen Glück dabei.
Ja.
Und er hat auch vor dem Spiel in der Besprechung oder auch in der Kabine nichts Besonderes gemacht. Er hat das gemacht, was er immer macht. Ich glaube auch, das ist normal. Das macht jeder Trainer. Ja, vielleicht ein Stück emotionaler, aber am Ende geht es um ein Fußballspiel. Und da kannst du nicht plötzlich irgendwelche wilde Sachen vorm Spiel machen, das irritiert die Spieler dann ja schon wieder.
Ja.
Also ist eigentlich alles ganz normal gelaufen, nur das Ende war ein bisschen komisch. Also erfolgreich. Ja.
Altin Lalla hat sich nicht selber aufgestellt. Bei dir ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil die Zeit, die du bei 96 warst, hast du natürlich das Tor gehütet. Deswegen läufst du da auf. Wer hat in der Verteidigung gespielt?
Jörg-Uwe Klütz hat in der Verteidigung gespielt. Roman Wojcicki. Libero gab es damals ja noch. Roman Wojcicki, der hat bei 5 Weltmeisterschaften, glaube ich, gespielt. Für Polen. Das ist unfassbar.
Ja.
Also, das ist ein Weltstar eigentlich normalerweise. Der ist bei uns rumgelaufen. Und Roman hat oben, also ich musste ja nichts machen. Also ich musste nicht irgendwelche Flanken oder was abfangen, weil Roman war immer da, der hat jeden Ball rausgeholt.
Rausgeköpft,
ja, der war riesengroß auch und sehr guter Kopfballspieler. Also das war schon super mit Roman, ja. Axel Sundermann war noch da.
Auch lange bei 96 gespielt.
Ja, auch relativ lange, genau. Ja. Ja. Da war noch sauber, Astral mit Libero. Da hat der Torwart im Tor gestanden und musste gar nichts machen, nur die Bälle halten.
Ja.
So. Das konnte ich.
Okay. Und im Mittelfeld, wie geht's dann weiter?
Boah, Carsten Suhrmann, Kapitän.
Erzähl uns mal ein bisschen was über den Namen hört man ja auch viel, der war ja auch lange da, hat die 90er ja auch geprägt. Genau. Was war das für einer?
Ja, Carsten war halt tatsächlich schon länger dabei, ist als erfahrener Spieler halt auch so tatsächlich so der Chef gewesen, das muss man auch ganz klar sagen. Hatte einen sehr guten Draht zum Trainer, das hat auch allen geholfen, dass es da immer keinen Stress gab, das hat er gut wegmotoriert, war auch ein guter Kicker und ist dann zusammen mit Michael Lokowski später noch zu St. Pauli gegangen nach dem Pokalsieg.
Ah, okay. Wer war noch im Mittelfeld?
Kretschmer, Suhrmann, Oliver Freund, Michael Schönberg, genau. Ja, fast alle.
Ja.
Richtig. Vorne Michael Kuck und Milo Stellenmaß. Ja, das war natürlich auch ein Kicker. Boah. Der war stark.
Ja.
Wenn er wollte. Wenn er wollte. Das ist, also damals, jetzt durfte man ja noch sagen, Jugoslawe.
Ja.
Und es war so ein Schlitzohr, der hat halt, wenn die Sonne schien und genug Zuschauer da waren, war der überragend. Wenn es kalt war oder geregnet hat, war halt doof. Und dann hat es nicht so funktioniert. Aber Milosch ist auch ein super Typ. Und wir Pokalsieger haben ja alle tatsächlich auch noch Kontakt. Wir haben ja, also zu Geburtstagen haben wir eine Gruppe. Wir treffen uns auch, nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre treffen wir uns auch mal, möglichst viele.
Ihr habt eine WhatsApp-Gruppe mit allen Alter, das ist so krass, ne?
Das ist stark.
Das ist krass.
Ja.
Was?
Ja, finde ich beeindruckend. Finde ich. Ich bin total.
Also wie heißt die Gruppe? Pokalsieger oder?
Keine Ahnung. Oh. Nehm ich an. Warte mal.
Ist Fußballromantik pur. Ich krieg Gänsehaut.
Ja.
Boah, Gott, sind so viele Legenden drin.
Jetzt bin ich gespannt, wie sie heißt.
Ja, sie heißt ganz überraschend Pokalsieger 1992.
Oh, perfekt.
Alter Schwede.
Perfekt.
So geil.
Sehr schön. Und dann, wie habe ich mir das vorzustellen? Also wenn einer Geburtstag hat oder so, dann klingelt die Gruppe auf einmal oder klingelt die auch manchmal, wenn bei 96 irgendwas passiert oder?
Ja, also tatsächlich ist es meistens so, dass es um Geburtstage geht. Manchmal, ja, wenn wir uns treffen, wird das auch über die Gruppe organisiert. Aber gut, wir waren ja auch damals schon ein paar Leute und von daher hast du halt zweimal im Monat hast du plötzlich die Leute am Rohr.
Da muss ich jetzt mal ganz nachfragen, weil ich finde das total krass. Wenn ihr euch so trefft, in was für Abständen trefft ihr euch und dann wird dann einfach sich so geupdatet, was so im Leben des jeweils anderen vorgeht? Oder schwelgt ihr dann auch immer wieder in Erinnerungen über damalige Zeiten?
Na, die damaligen Zeiten sind da nicht so relevant. Ja. Genau, es geht ja darum, was machst du denn jetzt, wie geht's dir, wo sitzt du denn, wo kommst du denn jetzt her? Und dann wird erzählt eher das Aktuelle, das ist wichtiger. Das Vergangene ist dann halt immer so, ja, wird auch mal irgendwo am Rande kommt das dann mal oder es kommt irgendeine Anekdote hoch, aber generell geht's eher ums Aktuelle und das, komm, wir treffen uns mal wieder.
Oh, Wahnsinn.
Ja, echt genial.
Mega, richtig.
Die Pokalelf, das finde ich super schön, dass das deine Legendenelf ist. Ja. Das macht natürlich auch total viel Sinn. Wenn du jetzt noch jemanden auf die Bank setzen könntest oder vielleicht war in dieser Elf auch schon jemand dabei, der so ein verrückter Vogel war, für die gute Stimmung zuständig war, der die Mannschaft zum Lachen gebracht hat. Aldin Lalla hatte uns erzählt, dass für ihn das Vinicius war, da sind wir aus allen Wolken gefallen, dass der das war. Wer war das so in deiner Karriere? Wer fällt dir da ein? Spaßvogel?
An einen Spaßvogel kann ich mich tatsächlich, also jetzt an einen, wir haben ja immer eine gute,
klar.
Du bist Profi, du machst das, was dir Spaß macht, von daher haben alle erstmal gute Laune.
Ja.
Und aber jetzt so speziell, dass ich sage, da war einer, der hat immer nur dummes Zeug erzählt, Späße gemacht, das
nö. Nee, hast du keinen. Nee. Okay. Ja, sehr schön. Dann gehen wir jetzt raus aus der Legendenelf und gehen tatsächlich in das Finale deiner aktiven Fußballerkarriere. Wir hatten vorhin gesagt, ihr seid in die erste Bundesliga aufgestiegen und das war ja für dich dann auch das erste Mal. Und du hast dann noch 17 Bundesligaspiele gemacht, hast die Hinrunde gespielt und dann hat Gerhard Tremmel dich abgelöst. Wie kam das und wie blickst du darauf heute zurück?
Also erstmal war das erste Bundesligaspiel in Hamburg beim HSV. Jetzt muss ich sagen, mein allererster Stadionbesuch war tatsächlich auch beim HSV.
Okay.
So, als ich noch recht klein war, durfte ich halt irgendwann.
Hatte ich doch einen guten Riecher am Anfang.
Ja, genau, genau. Und ich war, weiß noch wie heute, wie beeindruckt ich war, weil ich kannte nur normale Fußballplätze. Und wenn du das erste Mal zum Stadion gehst und auf einmal guckst du nach unten in die Schüssel, da kann ich mich heute noch dran erinnern an dieses Bild. Also von da bin ich zwar nicht der größte HSV-Fan, aber das hat mich sehr beeindruckt. Und deswegen fand ich es auch tatsächlich schön, dass das erste Spiel beim HSV dann in dem neuen Stadion ja war. Das, was ich persönlich als schönstes Stadion im Bundesliga-Fußball finde. Und von daher habe ich mich natürlich, ich war damals 37 schon, habe mich natürlich extrem gefreut, dass ich nochmal ein Bundesligaspiel machen darf. Das hat auch wirklich ja Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann noch einigermaßen mithalten. Ja, verloren haben wir leider auch. Aber das war ja auch nochmal als Aufsteiger. Aber insgesamt kann ich mich an das Spiel noch wirklich sehr gut erinnern.
Und musstest du damals, als dann der Tremmel für dich in deine sehr großen Fußstapfen getreten ist, musstest du aus dem Tor gezerrt werden oder hast du gesagt, jetzt ist es Zeit, jetzt übergebe ich die Position des Torhüters bei Hannover 96?
Also so ganz glücklich bist du nicht in dem Moment. Mhm. Ne? Weil, okay, ich hätte die Saison schon noch gern ein bisschen zu Ende gespielt. Aber ich habe jetzt keine überragende Saison gespielt, aber ich denke schon, dass ich ein paar wirklich gute Spiele auch dabei hatte. Zum Ende wurde es, ja, muss ich zugeben, wurde es ein bisschen dünner, aber ich persönlich hätte nicht gewechselt, muss ich so deutlich sagen. Und Ralf hat es aber gemacht und da bist du erstmal sauer, ist auch ganz normal. Und dann ist es aber auch okay gewesen. Ja. Also das war dann relativ schnell abgehakt, war okay. Und ich habe dann ja auch direkt im Anschluss unter Ralf als Torwarttrainer dann weitergemacht. Also von daher war das alles okay.
Ja, und jetzt sind wir echt durch viele Jahre so durchgeprescht. Und was wir uns auch so fragen, gab es irgendwann mal den Moment, wo es knapp war, dass du 96 hättest verlassen können? Ich meine, du bist mit 96 in die dritte Liga gegangen, bist heute hier eine Legende und es ist fast unvorstellbar, dass du 4 Jahre nach dem Pokalsieg tatsächlich in der dritten Liga gespielt hast. Gab es da Momente oder warum bist du bei 96 geblieben?
Also zum einen bin ich, wenn ich irgendwo zufrieden bin, fühle ich mich wohl. So, das ist schon mal das Erste. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass wenn irgendein großer Verein gekommen wäre, ich gesagt hätte, nee, ich bleibe hier bei Hannover 96, da fühle ich mich wohl. Also wenn der richtige Verein gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, komm, ich mach das mal. Das muss ich schon auch sagen. Ja. Aber der richtige Verein ist nicht gekommen und deswegen war der richtige Verein im Hannover 96.
Und die alte Schreibmaschine ist auch nicht nochmal rausgeholt worden.
Nein, hättest du
FC Bayern mal einen Brief schreiben können.
Ja, ja. Das hätte ich mal machen können. Ja, tatsächlich.
Glück für uns.
Ja, Mist jetzt. Hätte ich da bloß dran gedacht. Ja,
guck mal, dann hat sich doch meine nächste Frage auch schon beantwortet. Hättest du rückblickend irgendetwas anders gemacht in deiner Karriere, wenn du jetzt nochmal so an so Weggabelungen zurückdenkst, wo du dem jüngeren Jörg Sievers einen anderen Tipp gegeben hättest?
Nein, glaube ich nicht. Also tatsächlich glaube ich das nicht. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich bin sehr bodenständig. Ich brauche auch nicht ständig irgendwas Neues. Ich konnte mit 96 mich immer sehr gut identifizieren. Also von daher war es für mich auch jetzt nichts Besonderes zu sagen, ich gehe auch mit in die Mitte der Liga. Das war für mich, also okay, ist scheiße gelaufen, dann müssen wir halt sehen, dass wir wieder in die andere Richtung bringen. Und das ist eher so mein Anspruch damals
gewesen. Ja, stark. Und sowas braucht es natürlich auch. Spieler, die dann nicht direkt
Führungsspieler, die Schiff verlassen.
Nehmen. Ja. Und dann hast du schon gesagt, dann bist du unter Ralf Rangnick noch direkt Torwarttrainer geworden. War das nahtlos oder gab es irgendwie eine Zeit, wo du irgendwie drüber nachgedacht hast, was mache ich jetzt mit mir, jetzt wo es vorbei ist? Oder ging das mehr. Also so rückblickend hat man so das Gefühl, du hast die Torwart-Handschuhe gar nicht ausgezogen, du hast einfach nur die Position auf dem Trainingsplatz gewechselt.
Ja, so war es auch ungefähr. Also ich habe halt den Vertrag dann unterschrieben, also wir haben uns kurz unterhalten. Das war, wir hatten damals, also ich habe ja schon vorhin erzählt, und beim Pokalsieg gab es ja keinen, gab es einen Trainer, sonst gar nichts. Und unter Ralf Rangnick gab es dann schon mal, der hat halt den Co-Trainer gehabt, der hat ja auch schon den, ich hatte dann plötzlich einen Torwarttrainer, ein Jahr vor Karriereende sozusagen, so ein ganz junger
Kerl. Das erste Mal?
Das erste Mal hatte ich plötzlich einen Torwarttrainer.
Konnte der dir überhaupt was beibringen?
Nein, das. Nein. Ach, wir haben uns aber, Ralf Santelli war ein junger Kerl. Ja. Der war, ich weiß nicht, der war nicht mal 30, glaube ich. Okay.
Ach, auch noch der jünger, war als
jünger
du?
Als ich, ja. Und den hatte ich dann plötzlich, aber ich bin ja...
Du hast ihm mehr beigebracht als er dir wahrscheinlich.
Ja, es war schon so, dass ich glaube, es war ihm schon bewusst, dass er jetzt nicht kommen kann und mir die Fußballwelt erklären kann. Also haben wir schon das, was mir gut getan hat oder was ich wollte, haben wir weitergemacht. Ich habe aber auch zugelassen, dass er mal von seinen Sachen immer was einbringen konnte, das zumindest mal ausprobiert habe, ob mir das gut tut oder nicht. Von daher war das schon auch eine gute und interessante Zusammenarbeit. Und am Ende war er dann ja, glaube ich, nur ein Jahr da, weil er dann quasi weichen musste, weil ich Torwarttrainer geworden bin.
Also hat Ralf Rangnick nicht nur die Viererkette erfunden, sondern auch den Torwarttrainer.
Bei Hannover 96 schon,
ja. Bei Hannover 96, ja. Stark. Wie ist das dann? Du sagst, du bist bodenständig. Vielleicht war das für dich dann auch gar kein Thema, aber es ist natürlich schon so eine Sache für Fußballer, die dann so in der ersten Reihe ganz lange waren und dann nimmt man eine andere Position ein. War das für dich dann der gute nächste Schritt oder hat sich das vielleicht dann kurzzeitig auch so ein bisschen so angefühlt, oh, jetzt bin ich nur noch der Torwarttrainer und manchmal würde ich am liebsten wieder da selber halten?
Also zum einen ist es so, dass du ja im Fußball bleiben kannst. So. Ist ja, also ist ja erstmal schöner, dein Hobby weiter zum Beruf zu machen, als jetzt kaufmännisch tätig zu sein. So. Das andere ist, dass ich ja tatsächlich bis zum letzten Tag im Tor gestanden habe. Dann kam die Sommerpause, die 4 Wochen, und danach habe ich wieder auf dem Platz gestanden. Nur, dass die Jungs sich warm gemacht haben und ich stand daneben und dachte, Gott, das ist geil. Das war so, kann ich mich auch noch dran erinnern an die Szene, als ich das erste Mal da unten gestanden habe und die sind zum Einlaufen dann so und ich habe da gestanden und habe gesagt, ja, das gefällt mir, das ist gut.
Fühlt sich richtig gut an.
Ja, es super. Ist ja auch, ich war zu dem Zeit schon fast 38, also irgendwann ist ja nun mal Schluss. Und wenn das dann die Alternative dazu war, muss ich sagen, das war schon gut.
Und deine Torwarttrainerzeit, die war ja nicht minder bewegend und emotional und erfolgreich wie deine aktive Spielerzeit. Der erste, und jetzt kommen wir wirklich so in einen Bereich, wo wir dann so Jugendliche waren und diesen Verein so sehr gelebt haben, wie wir das in unserem Leben dann noch nie hatten. Und dann kam natürlich eine absolute Identifikationsfigur auch für uns junge Menschen, Robert Enke, ins Tor. Wir wollen gar nicht so auf die traurige Geschichte eingehen, sondern uns interessiert nochmal so in schöner Erinnerung an ihn. Was hat ihn als Torwart und auch als Mensch für dich so besonders gemacht? Weil er war für sehr, sehr viele Hannoveraner, die ihn gar nicht kannten, ein unglaublich besonderer Mensch.
Ja, also kann ich so einfach, ja, stimmt ganz genau. Also Robert war ein wirklich so extrem toller Mensch, ohne Wenn und Aber und ohne irgendwas hinzuzufügen, reicht. So, jetzt komme ich mal zum sportlichen Bereich gleich. Wir hatten... Also er kam ja aus Teneriffa, aus der zweiten Liga in Spanien, weil er war bei Barcelona, ist dann nicht so zurechtgekommen, ist dann in die Türkei und von da aus, da ist er nach ein paar Spielen schon geflüchtet quasi und von da aus nach Teneriffa. Damals wusste ich ja noch nicht, was mit Robert eigentlich wirklich los war. Mhm. Und das hat mich alles sehr gewundert und als er dann kam, okay, haben wir uns einen Tag vorher... hatten wir kurz schon Kontakt und dann sagte, Mensch, können wir nicht vorher schon mal ein bisschen trainieren? Dann habe ich gesagt, super, dann weiß ich auch schon mal Bescheid. Und dann habe ich mit ihm trainiert und war relativ fassungslos, weil egal, also du probierst ja Sachen aus. Kann er das, wie macht er das, woran kannst du noch arbeiten? Und egal, was ich dann gemacht habe, das war alles, der hat das mit einer Leichtigkeit umgesetzt und alles quasi in Perfektion gemacht. Das war also der geborene Torhüter. Der war dreimal besser als ich, okay, so deutlich sagen. Also von der Veranlagung her. Also verrückt. Und diese Kombination, dieser überragende Torwart, dieses überragende Talent, gepaart mit diesem überragender, mit dieser überragenden Persönlichkeit, die er da hatte, das war schon außerordentlich besonders.
Also ja, du würdest sagen, ihr hattet auch eine sehr enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ja. Ja, ja, ja. Also das hast du generell eigentlich sowieso, weil Torhüter sind speziell, haben einen speziellen Job, mhm, also brauchst du auch eine deutlich engere Zusammenarbeit, weil ja auch die Gruppe kleiner ist, dass ja, zwei, vielleicht drei Torhüter ist, das ist auch deutlich einfacher als die große Gruppe. Aber ja, das war auch bei Robert so, dass wir da schon sehr eng zusammengearbeitet haben. Ja.
Ist auch mal super interessant, mit einem Torwarttrainer zu sprechen, weil ich glaube, von außen wird sich oft gefragt, wie sieht denn so eine Arbeit dann eigentlich aus? Also du stehst ja dann auch mit auf dem Trainingsplatz und bist auch bei den Spielen mit dabei, läufst mit auf zum Aufwärmen und so. Ist man dann so für seine Dreier-, Vierer-Gruppe da so verantwortlich und lenkt da ganz viel? Ist man vielleicht auch in Transfers mit eingebunden, wenn es dann darum geht, wir brauchen jetzt einen neuen Torwart, guck doch mal mit drauf oder so? Wie sieht die Arbeit eines, also ne, jetzt mal abgesehen von im Training so die Übungen für den Torwart machen, wie sieht da so die Verantwortungsverteilung aus?
Naja, am Ende bist du tatsächlich verantwortlich für deinen Bereich, ja, die Mannschaft wird aufgestellt vom Cheftrainer, aber der stellt sicher nicht jemanden ins Tor, wenn der Torwarttrainer sagt, besser nicht. So, also ist da natürlich auch ein Austausch da. Du bist schon für diese kleine Gruppe dann auch vollumfänglich verantwortlich. Das heißt, du gestaltest die Trainingselemente, die nicht eben zur Mannschaft gehören. Machst du schon, also geht ja beim Aufwärmen los, dann machen die mal irgendwas anderes, wo du sagst, okay, ihr vier zu mir, wir machen das jetzt mal eine halbe Stunde extra. Also das ist alles ganz normal. Auch die vor allen Dingen Nachbereitung eines Spiels ist ja auch, dass man sich mal ein paar Szenen anguckt, wo man sagt, guck mal hier, das war super, guck mal hier, was hast du da, wieso hast du das so gemacht, dass man mal versucht nachzuvollziehen, wieso ist das alles so gewesen, ob es gut oder schlecht war. Aber das ist schon ein durchaus umfangreicher Job, ja.
Ja, und jetzt kam es zu diesem tragischen Suizid, rest in peace, Robert Enke an der Stelle. Und jetzt hast du hast diese Verantwortung für diese kleine Gruppe. Und dann ist da ein junger Florian Frommlowitz, der von heute auf morgen ein Vorbild und auch Partner, Freund verliert und in diese Fußstapfen treten muss und auch trauert und aber auch muss. Und für dich ist das ja genauso. Du hast einen engen Trainingspartner verloren. Aber du als Trainer hast eben gesagt, du hast die Verantwortung. Du musst jetzt einerseits trauern, andererseits eben auch, es geht weiter. Wir müssen wieder spielen und hier ist ein junger Spieler, den ich jetzt in die Spur kriegen muss. Versuch mal, uns damit reinzunehmen. Wie hast du mit ihm damals gearbeitet? Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
Also Florian und Robert hatten ja auch ein wirklich gutes Verhältnis. Und das war natürlich für Flo Frommlowitz natürlich auch insgesamt alles eine Katastrophe. So. Und tatsächlich war dann der Gedanke, spielen wir, wird das nächste, also das nächste Auswärtsspiel, was theoretisch möglich wäre, war Schalke. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir spielen oder nicht spielen. Am Ende ist die Entscheidung gefallen, es ist besser zu spielen, auch mit psychologischen Rat und sonst ist es besser zu spielen, jetzt irgendwann einen Haken dran zu machen. Ja, das erste Spiel ist völlig unerheblich, es geht nur darum, wieder zurückzukommen. Das gilt jetzt für die Mannschaft. Für Florian war es ja nun mal, er kommt ins Tor, weil das mit Robert so passiert ist, wie es passiert ist. Und das ist für Florian natürlich eine absolute Katastrophe gewesen. Also, boah, der Junge tat mir wirklich leid. Also es war sowieso schon alles schlimm, aber der tat mir leid, weil er musste halt ins Tor und er wollte ja es eigentlich gar nicht. Er wollte auch viel lieber, dass Robert da steht. Also das war schon ein sehr schwierige Geschichte, insbesondere für Flo. Und ich glaube, dass das für ihn auch echt wirklich, wirklich schwer war. Also ich weiß, wie wir dann auf Schalke da, als ich mit ihm zum Warmmachen rausgegangen bin, hat sich am Ende das ganze Stadion ja erhoben, weil die ja auch, boah, die auch allen klar war, was gerade bei Hannover 96 los war. Aber ja, das erste Bundesligaspiel oder ein Bundesligaspiel für den Verein soll ja was Tolles sein. Und das war in dem Moment einfach nur eine Riesenbelastung für Flo. Mhm. Von daher war es wirklich, wirklich eine extrem traurige Geschichte auch für Flo.
Mhm. Es ging dann ja ein paar Jahre später weiter mit Ron-Robert Zieler, der ja auch ein Torwart war, ähnlich wie du, der über einen sehr langen Zeitraum für 96 gespielt hat, auch eine Ära mitgeprägt hat oder verschiedene Zeiten auch mitgeprägt hat. Der ist dann auch zum Nationaltorhüter geworden. Also Robert Enke hat ein paar Länderspiele gemacht, Ron-Robert Zieler hat ein paar Länderspiele gemacht. Das ist ja auch nochmal etwas, was man herausstellen muss, Hannes. Also wir haben hier nicht nur den Pokalheld sitzen, sondern wir haben auch einen sehr erfolgreichen Torwarttrainer hier sitzen.
Ja, und einen Schmied.
Ja, ein Torwartschmied.
Nationaltorhüter-Schmied.
Wie war das für dich, als dann Zieler und Enke beide so nominiert werden?
Also bei Robert war es eigentlich für mich klar, dass das eigentlich kommen muss, weil der war, also wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, der geborene Torhüter. Das kam dann ja auch relativ schnell. Er wäre ja auch, war ja die Nummer 1 in Deutschland. Er wäre die Nummer 1 in Deutschland gewesen, wäre damit, was war, WM, glaube ich, wäre als nächstes gekommen. Er wäre als Nummer 1 zur WM ja gefahren. Das war, also von daher, und hat das nur nochmal unterstrichen, wie schnell das ja bei ihm dann auch ging, von ich komme aus den Riffer und jetzt zeige ich meine Leistung und schon ist er Nummer 1 in Deutschland. Bei Ron Robert war es dann halt nochmal ein bisschen anders. Er kam als, er war ja vorher in England und er kam ja und musste sich erstmal so ein bisschen an den deutschen Fußball und so, wie das so alles läuft, im wirklichen Fußballleben, im Profi-Dasein so läuft. Da hat er ein paar Wochen Anlaufzeit benötigt und nachdem er die Umstellung geschafft hatte, muss ich sagen, ging das ja nicht schnell, weil der hat plötzlich dann sehr schnell gelernt, was zu tun ist, hat das super umgesetzt und ist dann ja auch für viele überraschend dann schon zur Rückrunde bei uns ins Tor gekommen. Und hat dann, ich glaube, schon 3 Monate später oder was, sein erstes Länderspiel gemacht, okay, ist zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Und dass das am Ende dann so läuft, dass er dann auch zur Weltmeisterschaft fährt und als Weltmeister wiederkommt, das war ja, boah. Also ich bin Weltmeister-Torwarttrainer, um das nochmal deutlich zu sagen.
Das steht ja auf jeden Fall zu.
Auch ein schöner Titel.
Oh, das hätte ich in den Fakten am Anfang hätte ich das einfließen lassen müssen. Nicht nur Pokalheld, sondern Weltmeister-Torwarttrainer.
Wahnsinn.
Stark. Ja, jetzt für manche 96-Fans ist 1938, 54, 92, das sind so die großen Highlights. Für uns ist das größte Highlight die Europareise, die Europa-League-Zeit. Und da warst du ja auch nicht hautnah, du standest nicht mit auf dem Platz, aber du warst hautnah mit dabei. Wir haben uns gefragt, das sind wir jetzt in den 90ern ein bisschen übersprungen, ihr wart ja nach dem Pokalsieg, hattet ihr ja auch fast die Chance, ein bisschen in Europa auf Reise zu gehen. Und dann ging es leider gegen Bremen damals. Wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen in die Wunde. Aber hast du da zu dieser Europazeit nochmal dran gedacht, dass du vielleicht sagst, ach guck mal, damals ist mir das verwehrt geblieben, aber jetzt habe ich hier nochmal so, sehe ich nochmal ein paar europäische Stadien. Und da waren ja auch ein paar Highlights dabei, ne?
Ja, nee, also da, ja, die Geschichte mit Werder war wirklich für den Arsch, Entschuldigung.
Das völlig war, okay, hier davon
voll,
alles sagen.
Voll scheiße. aber gut, das war eine andere Geschichte. Wo haben wir Pech gehabt, das muss man mal sagen, mit meiner Auslosung.
Ja.
Nein, die Geschichte 2013, 14, 15, wo wann das war, also das war schon toll, das muss man natürlich schon sagen. Wir haben zum einen ja in der Bundesliga, wir sind zweimal hintereinander, weiß nicht, Vierter, Fünfter geworden, Hannover 96 wohlgemerkt. Also das war schon super. Und dass wir dann eben auch europäisch so gut letztlich mithalten konnten, dass nicht immer gleich sofort Schluss war. Das war schon mal ein ganz anderes Erlebnis, weil du hast ja dadurch, dass du im Grunde wirklich ja, so wie heutzutage auch, du spielst am Wochenende und spielst in der Woche. Du weißt teilweise gar nicht mehr, wo bin ich jetzt gerade, wo fliege ich jetzt gerade hin. Also du warst nur unterwegs, so 2 Jahre eigentlich nur auf Reisen gewesen. Und das hatte auch irgendwas, das waren tolle Erlebnisse. Und ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer so machen möchte, weil du wirklich, wenn du nur noch weg bist,
ja,
ist irgendwie auch schwierig, so gerade wenn du eine Familie hast. Aber es war schon ein geiles Erlebnis insgesamt, ja.
Und jetzt gab es ja, also die Zeit, die wir jetzt durchlaufen sind, ein Auf und Ab. Und jetzt war 2009 diese Robert-Enke-Geschichte. Und da ist dann sowas draus erwachsen. Du hast das ja aus erster Hand mitbekommen. Es war, glaube ich, 2011, 2012 war die erste Europa-League-Saison. Also 2 Jahre später nach diesem Trauerfall. Wie kam das zustande? Du hast vorhin gesagt, ein Trainer macht ja eigentlich nicht groß irgendwas anderes. Hat Mirko Slomka was anders gemacht? War das diese Mannschaft rund um Altin Lala, Steve Cirundolo, Spieler, die einfach lange da waren, die dieses Gesicht der Mannschaft von Jahr zu Jahr weitergetragen haben? Wie würdest du das beschreiben, wie diese Reise zustande kam?
Also wenn irgendjemand Entscheidendes irgendwas falsch gemacht hätte, dann wären wir da nicht gelandet. Also muss Mirko gute Arbeit geleistet haben, muss die Mannschaft gute Arbeit geleistet haben. Das hat sie auch getan. Die hatten schon intern wirklich eine gute Dynamik und haben da viel, viel geregelt, weil gute Typen dabei waren. Und am Ende brauchst du auch ein bisschen Glück. Muss man auch so sagen. Das hatten wir dann auch mal. Und von daher war das für alle, war es wirklich ja für alle, auch für die Fans natürlich schon echt, boah, das hat schon Spaß gemacht, für alle.
Ja, und jetzt, wo wir gerade schon in Europa sind, 2020 war dann nach 30,5 Jahren, manche sagen ja immer 30 Jahre, aber wir wissen, es sind 30,5 Jahre gewesen, war Ende für dich bei Hannover 96. Und es sollte dann nach Schottland gehen, in ein anderes europäisches Land. Von außen hat sich das damals ein bisschen komisch Holter die Polter angefühlt, ein bisschen, oh, da geht jemand ganz Großes, ganz schön leise und so überraschend. Wir haben uns gefragt, war das damals fangen wir erstmal so an. Warum bist du diesen Schritt gegangen? Warum bist du Daniel Stendel nach Schottland gefolgt?
Weil Daniel Stendel gefragt hat. Also gut, also es ist so, dass Daniel war ja Cheftrainer, auch bei 96. Und als er gekommen ist, hat er mich damals gefragt, weil wir ja noch zusammengespielt hatten. Wir hatten damals eigentlich, als wir zusammengespielt haben, fast gar nichts miteinander zu tun, weil er war ja ein bisschen jünger als ich und ich war ein bisschen, also jedenfalls hatten wir nicht viel miteinander zu tun. Aber ich war quasi so gefühlt der Einzige, den er da so kannte. Und dann ist er Chef geworden und hat am ersten Tag dann quasi gefragt, sag mal, kannst du mich unterstützen, kannst du mir helfen? Und da habe ich so, klar, mache ich. So, und von dem Tag an haben wir also sehr intensiv zusammengearbeitet. Das war eher so, ich war also quasi auch Co-Trainer. Mhm. Und daraus ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Und Daniel ist dann irgendwann ja nach England, nach Barnsley gegangen, in die dritte Liga, in die League One, und ist mit denen ja aufgestiegen, was die verehren ihn da ja auch heute noch. Und danach ist er eben nach Schottland, weil dort ein großer Traditionsverein in argen Schwierigkeiten steckte.
Midlothian.
Hearts of Midlothian,
aus ganz genau. Edinburgh, ne?
Aus Edinburgh, ja. Genau. Und er ist schon irgendwann, ich glaube im November war es, hin. Und das lief halt, also normal ist es so, in Schottland hast du 2 Vereine aus Glasgow, die machen die Meisterschaften unter sich aus. Dann kommen die beiden Vereine aus Edinburgh, die Hearts und die Hibs, mhm, die so Dritter, Vierter werden. Und dann kommen nochmal vielleicht Dundee oder Aberdeen oder sonst was. Und danach kommen noch ein paar, die auch mitspielen. Und in dem Jahr waren die Hearts völlig überraschend Letzter. So, und dann ist Daniel gekommen und erst ja im November oder sowas dahin und dann hat er mich irgendwann kurz vor Weihnachten angerufen und gesagt, willst du nicht kommen? Ich brauche hier Unterstützung, ich brauche einen Co-Trainer. Ja. Und dann hat der Herr Sievers da gesessen und hat gesagt, ach, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich bin ja, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, eigentlich sehr bodenständig und da, wo ich bin, fühle ich mich wohl. Und von daher war das der erste Gedanke war, spinnst du? Auf keinen Fall. Aber dann habe ich gedacht, okay, am Ende ist es so, ich habe jetzt mal eine Chance, nochmal was anderes zu machen. Ich kann ins Ausland sogar.
Und man muss nicht mal die Schreibmaschine dafür rausholen.
Ja, genau. Und der entscheidende Gedanke war, dass ich tatsächlich, hört man ja öfter, dass ich so befürchtet habe, wenn ich das nicht mache, dass ich irgendwann sage, warum hast du das nicht gemacht?
Ja, ja.
Du hast doch mal die Chance, mach doch das mal. Jetzt war nicht so ein Feigling quasi. Und dann habe ich mich am Ende, meine Familie hat das unterstützt. Und dann habe ich tatsächlich mich entschieden, okay, ich mache das jetzt. Und bin quasi ja wirklich über Nacht war das dann. Die Entscheidung ist dann gefallen. Dann gab es kurz Kontakt, hatten die Vereine nur kurz Kontakt, ob ich wirklich ablösefrei und sowas bin. Und dann bin ich weg. Ich hatte also zu 96 gar keinen Kontakt. Praktisch. Ich bin wirklich einfach über Nacht, also habe den Vertrag aufgelöst, habe da unterschrieben und bin losgeflogen.
Ist deine Familie damals mitgegangen oder Nein. seid ihr gependelt und ihr habt euch dann gegenseitig besucht?
Ja, das ist ja so, dass man sich das immer so ein bisschen schön redet. Mhm. So, also es war klar, ich konnte die Familie nicht mitnehmen, meine Kinder mussten zur Schule
ja.
und kannst ja nicht irgendwo hin und nach 3 Monaten, 4 Monaten, nach einem halben Jahr holst du wieder aus der Schule raus.
Ja, ja,
das klar, geht
ja.
also nicht. Also hast du die in der Homebase und du bist unterwegs und du glaubst ja, naja gut, ich kann ja jedes zweite Wochenende mal nach Hause kommen. Was völliger Schwachsinn ist.
Ja.
So. Und von daher hat meine Familie das zwar unterstützt, aber ich war alleine da. War auch so ein bisschen, boah, jetzt mache ich das wirklich, jetzt fliege ich tatsächlich hier los, sitze in dem Flieger. Oh Gott, was ist, wenn ich in 2 Tagen denke, was bist du für ein Idiot, was hast du denn hier gemacht? Aber zum Glück war es anders, weil also Schottland ist ein tolles Land, ja. Edinburgh ist eine wunderschöne Stadt,
ja.
die Menschen sind total nett, freundlich, hilfsbereit, völlig offen. Wenn sie dich ein bisschen hochnehmen wollen, fangen sie halt mit dem schottischen Akzent an, dann verstehst du halt nichts mehr. War toll. Wirklich, also ihr merkt ja, heute auch spreche ich immer noch in den höchsten Ton. Ich war da von Anfang Januar bis April oder so war das, weil dann wurde die Saison ja abgebrochen.
Ja.
Und es hat jeden Tag, und zwar original jeden Tag, hat es geschüttet, weil es ja direkt an der Nordsee.
Ja.
Und da regnet das nicht, da schüttet es, da stürmt und der Regen kommt so quer reingepfiffen, aber in unfassbaren Mengen. Also von daher... war das schon auch speziell, aber war echt schön. Ich habe mich da wirklich absolut wohlgefühlt. Also und dann ist es wirklich von heute auf morgen, also wirklich ohne Vorankündigung, von heute auf morgen komplett kaputt gegangen, weil am Donnerstag haben noch Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen in der Euroleague gegeneinander gespielt. Wie immer vor 53.000. Und wir hatten am nächsten Tag Abschlusstraining am Freitagnachmittag. Und plötzlich, kurz vor Ende, kam jemand auf den Platz gelaufen und machte diesen hier, winkte so ab. Ja, dann bin ich als Deutscher dahin, hast du sie noch alle, wir trainieren hier jetzt gerade, hab den erstmal ein bisschen beleidigt und dann sagt er, ja, aber ihr könnt aufhören. Wieso können wir jetzt aufhören? Ja, aber der Spieltag ist abgesagt. Wieso ist der Spieltag abgesagt? Ja, wegen Corona. Ihr habt noch nicht mal einen Fall in Schottland, wie könnt ihr denn, ja, weiß ich auch nicht, ist aber abgesagt. Und er stellte sich raus, er hatte recht. Tatsächlich, die Schotten waren in dem Punkt sehr ängstlich, hatten wirklich noch keinen Fall in Schottland, hatten aber, in England war schon sehr viel. Und dann haben die einfach unterbrochen, sind wir nach Hause geflogen, weil ich sage, okay, wenn wir jetzt hier jetzt am Wochenende nicht spielen, fliegen wir immer nach Hause. Und als wir dann 3 Tage später zurückfliegen wollten, kam der Anruf, ihr könnt gleich da bleiben, Training wird untersagt und Saison wird unterbrochen. Und ein paar Wochen später wurde es abgebrochen. Und weil wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch Letzter waren, ist die schottische Liga die einzige gewesen, die gesagt hat, der Letzte steigt ab.
Ach du Schande.
Und alle anderen Ligen in Europa haben ja irgendwelche Regelungen versucht zu finden, dass das nicht so hart. Und Schottland keine Chance, abgestiegen. Und damit war unser Vertrag hinfällig. Die wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Und so hatte sich das leider erledigt.
Ach du Schande.
Ja.
Um nochmal kurz auf diesen Abschied zu gehen, ist da für dich jetzt rückblickend irgendein Geschmäckle drin? Hattest du das Gefühl, der Abschied war versöhnlich? Hattest du das Gefühl, du hast zu wenig Wertschätzung und Würdigung bei diesem Abschied bekommen? Oder war das vielleicht für dich sogar genau der richtige Abschied als bodenständiger Mensch, der gar nicht so den Hype und die offene Bühne braucht, dass jemand, ein Freund, dass Daniel Stendel ruft und sagt, komm, ich zieh dich da jetzt mal raus und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja.
Also wenn ich es mir hätte wünschen können, hätte ich schon gerne noch ein, wäre ich noch gerne einmal im Stadion gekommen, ganz offiziell gesagt, so, tschüss, ich bin jetzt weg, danke für alles und auf geht's. Aber ist ja wie immer kein Wunschkonzert. Es muss in dem Moment einfach auch schnell gehen. Und das ist dann eben so auch passiert. Es gab dann ja noch eine große Choreo der Fans, die natürlich bei mir angekommen ist. Das war okay. Aber also ich war damit völlig fein. Also für mich war das einfach okay. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich musste da jetzt hin. Ich musste arbeiten. Das war ist für mich halt so.
Ja.
Und dass da eben keine Zeit mehr für einen vernünftigen Abschied da war, den er auch 96 mir natürlich gerne bereitet hätte, ist ja eine ganz andere Geschichte, aber es war in dem Moment so und damit bin ich auch völlig, völlig im Reinen.
Okay, das ist gut. Dann hast du ja nochmal mit Stendel bei AS Nancy angeheuert und jetzt wollen wir mal so langsam aus dieser Fußballtrainerzeit auch rausgehen, weil mittlerweile bist du Immobilienmakler und wie kam das, dass du dann irgendwann gesagt hast, so, jetzt der Schlussstrich komplett hinter Fußball und jetzt gehe ich in Handballhallen
und verkaufe Immobilien.
Ja. Ja, genau. Also zum einen war es ja schon, dass ich während meiner Karriere ja schon Versicherungsmakler war mit eigener Firma. Also ich habe immer schon ein zweites Standbein gehabt und irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, das ist das eine. Das zweite war, wir haben nochmal Nancy auch noch mitgenommen, da wussten wir, dass das alles viel komplizierter wird, weil also der AS Nancy ist ein Traditionsverein natürlich in Frankreich, wo Michel Platini herkommt und das Trainingsgelände ist auch Michel Platini Trainingsgelände. Aber der Verein hatte schon länger finanzielle Schwierigkeiten, ist von so einem Konsortium aufgekauft worden und das heißt immer, die wollen Geld rausziehen, stecken aber nichts rein. Das war uns auch bewusst, dass das schwer wird. Aber dann haben wir gesagt, na gut, dann haben wir halt wieder einen Vertrag und wir gucken mal, was wir machen können. War eine relative Katastrophe, sagen wir es mal so. Also das war, wir sind da mit einer besseren Jugendmannschaft, mussten wir da antreten. Beim ersten Training, als wir da waren, waren 12 Spieler auf dem Platz, da waren 6 Jugendspieler und viel mehr kam auch nicht. Also wir waren schlicht nicht konkurrenzfähig und von daher war das dann eher so eine Erlösung, als es dann, wir wussten vorher schon, wenn wir heute nicht gewinnen, dann wird es wahrscheinlich das Ende sein und das war, also wir waren da nicht besonders böse drüber, dass es dann nicht weiterging, weil das ging so gar nicht. Das hatte so nichts mit wir versuchen mal das Optimale, eine optimale Mannschaft hinzustellen, um Erfolg zu haben, sondern es ging nur darum, wo möglichst, wen kann ich denn gerade jetzt noch verkaufen, wenn ich nochmal irgendwo 500.000 herkriege.
Ja, und dann kamst du wieder nach Hause in die Region und wie ist das jetzt so, weg vom Fußball zu sein?
Also es war so, dass ich dann wieder zu Hause war, da war ja auch Corona und sowas, hatten wir ja auch noch alles. Und ich muss zugeben, dass ich also diese Ruhephase aber auch sehr genossen habe, dieses einfach mal nichts tun. Ich bin mal komplett raus und das ging auch fast ein Jahr so, dass ich das so genossen habe. Und dann war aber auch wirklich mit diesem einem Jahr hat sich der Schalter platziert, wie so Klick. Boah, ist mir langweilig. Und dann ist eben die Frage, okay, was machst du jetzt? Wartest du auf den nächsten Job oder sagst du jetzt, komm, ist jetzt auch mal gut. Und ich habe eben gesagt, nee, komm, jetzt ist auch mal gut. Jetzt ist die Familie wieder dran. Wenn ich jetzt nochmal wieder bin, bin ich wieder alleine weg und die sind wieder hier, gerade durch Corona, waren ja gerade auch die Kinder massiv belastet. Und dann habe ich halt gesagt, nein, dann ist jetzt gut, dann gehe ich wieder in den Maklerjob zurück. Mit Versicherung kannst du aber kein Geld mehr verdienen heutzutage in Zeiten von den großen Portalen, die es da so gibt. Und von daher war dann klar, nein, dann mache ich Immobilien.
Hast du noch einen Bezug zu Hannover 96? Gehst du ins Stadion? Hast du Kontakt zu Mitarbeitern? Guckst du dir die Spiele an? Wie ist gerade deine Beziehung zu den Roten?
Also ich bin nach wie vor großer Fan von Hannover 96. Ich bin immer am Ticker, wenn die spielen. Meine Kinder sind auch Fans, die gehen häufiger ins Stadion als ich. Den Stadionbesuch, den schenke ich mir meistens, weil also ich war über 1000 Mal beruflich in Stadien und da musste nicht jedes Wochenende hin, also ich jedenfalls nicht. Und von daher bin ich jetzt demnächst da gegen einen Gegner, aus wo man die Autobahn nur kurz lang fährt. Und das gucke ich mir dann nochmal an. Aber generell gehe ich selten ins Stadion. Aber der Bezug zu 96 ist da. Ich kenne noch auch in der Verwaltung, in dem ganzen Drumherum sind natürlich viele, viele neue Gesichter. Es gibt wenige, die ich noch kenne, aber zu den wenigen habe ich dann auch noch keinen intensiven Kontakt, aber immer wieder, mal wieder Kontakt.
Du sagst ja, das Derby steht vor der Tür. Hast du selber Derbys gespielt gegen Peine Ost?
Natürlich.
Ja?
Alle gewonnen.
So sieht's aus. Wie erinnerst du dich daran? War die Rivalität damals auch schon so pikant?
Ja, ja. Also das war schon immer so, seitdem ich da bin. Und wir haben ja auch in der dritten Liga war ja nun mal das Thema, das eine Jahr ja auch Braunschweig. Aber na gut, gegen die haben wir mal gewonnen.
Stark. Es gab ja so ein paar Spieler, die zu der Zeit dann auch mal rübergewechselt sind, ne?
Ja, auch das soll vorgekommen sein. Völlig überraschend, aber. Ja.
Wie blickst du auf die aktuelle Mannschaft? Es ist ja wahnsinnig spannend gewesen jetzt im Sommer. Ein riesengroßer Umbruch. Viele Experten haben gesagt, das kann eigentlich nicht gut gehen mit 17 neuen Spielern. Dann eben mit Christian Tietz, ein Trainer, der alles ganz neu aufzieht, einen ganz neuen Fußball spielen lässt. Wie blickst du darauf?
Das kann oder ja, konnte nur gut gehen, wenn eben genau das passierte. Weil wenn ich Christian Tietz verpflichte, dann weiß ich genau, was ich bekomme. Dann weiß ich genau, welche Spieler der braucht und wie der spielen will. Und dem kannst du also nicht einfach einen Trainer austauschen und sagen, so jetzt trainier du das mal, die Leute, der braucht genau die richtigen. Und deswegen war das die einzige Option, die es überhaupt gab, zu sagen, okay, wenn wir den holen, dann müssen wir eine neue Mannschaft aufstellen. Mit Spielern, die das umsetzen können, was der Christian möchte. Von daher war das sehr konsequent. Das fand ich schon mal gut, weil da gab es auch andere Zeiten, wo eben eher rumgeeiert wurde. Und ich freue mich auch, dass der Erfolg quasi ja, dem Verein recht gibt. Dann so nah am Bundesliga-Aufstieg waren wir ja schon lange nicht mehr.
Schaffen Sie es?
Ich hoffe schon. Aber jetzt zu sagen, ja, das werden sie auf jeden Fall schaffen. Es ist total eng, wie immer in der zweiten Liga nach oben. Es ist dann bitter, wenn du halt gegen Dresden zu Hause die beiden Punkte zum Beispiel liegen lässt. Ja, da musst du halt in Bielefeld gewinnen, was dann ja gerade auch geschafft wurde. Aber du hast in jedem Spiel jetzt natürlich einen Riesendruck, das muss man auch sagen. Und das Spiel ist am Ende sehr erfolgreich, aber auch sehr risikobehaftet. Weil genau das fordert er ja auch. Und das ist die Idee bei dem Ganzen. Und von daher finde ich den Weg persönlich gut, dass 96 da auch mal ins Risiko gegangen ist und die Umsetzung auch gut gemacht hat. Und wenn am Ende jetzt tatsächlich noch der Aufstieg klappen würde, das wäre natürlich ein Traum.
Gibt es irgendeine Chance, dass deine Geschichte mit und über Hannover 96 irgendwann nochmal ein weiteres oder weitere Kapitel bekommt, außer jetzt in einem Podcast bei 96. Minute?
Also ich bin jetzt ja 60 und ich bin immer noch total fit. Und wenn mal ein Torwart gebraucht wird, könnte ich sofort einspringen. In meiner Ü50 bin ich auch erfolgreicher Torjäger und Spielgestalter und alles, weil ich auch da total fit bin. Also ich könnte auch im Feld mal aushelfen, aber ernsthaft glaube ich es nicht. Okay. Also man weiß nie, im Fußball weißt du nie, wenn plötzlich irgendwo mal irgendwas passiert und einer sagt, du pass mal auf, hier ist kannst du nicht mal helfen, weil hier, keine Ahnung, irgendwo jetzt Hilfe gebraucht wird oder Unterstützung gebraucht wird. Das weiß man nie, aber ich glaube es nicht, nein. Also ich glaube es nicht und ich fühle mich so, wie es ist, gerade sehr wohl. Von daher bin ich in der glücklichen Position, dass ich nicht ständig gucken muss, was passiert bei 96, wird da ein Job irgendwo mal für mich frei, egal auf welcher Ebene. Zum Glück nicht, nein.
Und ich würde sagen, wir haben hier ja auch heute eine sehr schöne und runde Geschichte erzählt, die vielleicht auch zubleiben kann. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Glück bei deiner nächsten Aufgabe, bei der vielleicht anstehenden Bürgermeisterwahl entspringe und bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du heute hier warst. Das war uns eine riesengroße Ehre. Wir haben gelacht, wir hatten oft Gänsehaut, Hannes, ne?
Ich kann nicht genug sagen, wie dankbar wir, glaube ich, beide sind, dass wir die Ehre haben, dass du uns hier heute besucht hast. Ja, manchmal hat es mir die Sprache verschlagen und ja, Wahnsinn, echt sehr, sehr viel Emotionen hast du uns mitgegeben und hast es gut geschafft, uns nochmal in die alten Jahre eintauchen zu lassen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Für Geld mache ich ja alles.
Stimmt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.